Ah, so. Es ist, oh, ist hier viel los. Wir nehmen mal ausnahmsweise Samstagabend auf. Warum tut nichts zur Sache?
Doch.
Ich habe berufliche Verpflichtungen. Komm, interessiert auch keinen
beruflich
Menschen.
Beruflich und so ein bisschen ist bei dir, verwischt sich ja manchmal auch beruflich und privat. Aber
ja,
ist eine ganz andere Geschichte. Wie sieht es hier eigentlich aus?
In meiner Wohnung?
Ja.
Warum denn?
Ja, da vor allem im Küchenbereich. Was ist hier eigentlich los?
Ja gut, ich habe halt heute Morgen noch kurz gefrühstückt, bevor ich zur Konferenz
bin. Es sieht so aus, als hätten ein paar Studenten hier neulich noch irgendwelche Essenreste liegen lassen.
Jetzt übertreibt man nicht. Ich habe hier, also da sind zwei Aufstriche.
Warum eigentlich Studenten? Also irgendwelche Leute. Warum müssen das immer Studenten sein?
Du denkst immer an die Studenten-WG, mit der du dir einen Arsch vollgehauen hast, als Dirk Nowitzki in Würzburg den Titel gefeiert hat. Deswegen denkst du immer an Studenten. Habe ich recht?
Mhm.
Also ja, ich hab heute früh noch gefrühstückt vor der Konferenz. Deswegen stehen da zwei Aufstriche und da steht noch das Brotbrett und da stehen zwei Gläser.
Was hast du denn gestern Abend gegessen?
Gestern Abend habe ich sehr gut Griechisch gegessen. Das war exzellent.
Mehr dazu gleich. Auch der Folgentitel geht in diese Richtung. Ich verweise auf die Konferenz bei Sky.
Die Original-Konferenz.
Und jetzt auf Jan Köppen.
Ja. Lauschangriff. Buschi, ich hab's ja jetzt auch endlich bekommen.
Ja, wir haben neulich schon mal drüber gesprochen. Holy moly! Ja, also holy, das ist Energy.
Ja, nicht nur. Das ist ja auch, also was ich zum Beispiel gestern
Holy
noch mal
Drinks,
hab,
das sind, ja. Also das ist schon, das unterstütze ich schon bei Chaka Chaka, dass dir gut geht. Meine ich. Nein, nee, Chaka Chaka, nein, guck mich nicht so an. Das gibt ordentlich Energie.
Okay. Also ich benutze das, wenn ich arbeiten muss und wach bleiben will, dann nehme ich die Energy Drinks. Aber es gibt ja auch welche, die Holy Iced Tea. Ich habe gestern den Blackberry Black Tea getrunken. Der war extrem geil. Und das Witzigste war, meine Eltern beäugen das ja immer sehr kritisch, wenn ich sowas trinke.
Ja.
Dann meinte ich zu meiner Mutter, willst du probieren? Also ja. Ach, das schmeckt ja wirklich ganz gut.
Ja, und das ist es ja auch, was so der Claim ist, ne? Also wirklich eine Alternative zu ungesunden Softdrinks. Deshalb guckt deine Mutter bei dir so. Da so besonders drauf. Geiler Geschmack mit gutem Gewissen.
Ja.
Ohne Bullshit wie Zucker oder künstliche Aromen. Kein Taurin. Das ist der Punkt, genau.
Und übrigens, das hat mich echt geflasht, weil es schmeckt so, es ist sehr easy. Packst ja einfach da dein Pulver, Granulat oder wie man das nennt, in diesen Holy Shaker. Und das Krasse ist, es schmeckt so intensiv. Also ich dachte mir fast, boah, ich muss noch mehr Eiswürfel reinpacken, weil das echt krass war. Also dass das ohne irgendwas zugesetzt ist, mir hat es echt geil geschmeckt. Blackberry Black Tea, den kann ich euch schon mal empfehlen.
Wenn ihr Holy Drinks selbst ausprobieren wollt, empfehlen wir euch dafür das Starter Set Deluxe. Ideal, um sich durch das ganze Sortiment zu testen,
ohne
schlechtes Gewissen.
Das werde ich in den nächsten Wochen für euch machen. Und zwar genauso, durchs ganze Sortiment testen. Da kriegt ihr Energy eine 14er Box, Iced Tea die 14er Box und die Hydration, das war die letzte, die mir nicht eingefallen ist, die nimmt man vor allem nach dem Sport. Da ist dann viel Elektrolyte und Mineralien und so ein Zeug ist da, glaube ich, drin, ne?
Aktuell gibt es das Set für 49,99 €. Dabei spart ihr satte 30 € zum regulären Angebotspreis. Mm. Neukunden erhalten mit dem Code Lauschangriff5. Alles zusammen. Lauschangriff5.
Weitere 5 € Rabatt. Das steht natürlich alles auch in den Shownotes. So, Schalke hat gerade das 2-0 gegen den VfB gemacht. Donnerwetter, und was eine geile Hütte von Marius Bülter. Noch wichtiger ist aber natürlich, was im Skispringen passiert ist. Gerade in dieser Sekunde.
Ja, da möchte ich ganz kurz eine Erklärung abgeben, warum es diesen Podcast perspektivisch nicht mehr geben kann. Mir ist gerade erst klar geworden, mit wem ich diesen Podcast eigentlich mache. Mit was für einem Menschen?
Stopp, nein. Ich habe einmal kurz, ich wollte nebenher, habe ich Schalke geguckt und auf dem iPad, dann auf dem Fernseher lief Skispringen und dann habe ich kurz auf dem Handy
noch geguckt, ob mir irgendwas durchgegangen ist, was vielleicht Premier League, keine Ahnung, habe ich einmal kurz meine Timeline durchgescrollt. Das war während, wer ist da gerade gesprungen?
Ich weiß nicht, wann du aufs Handy geguckt hast.
Ja, siehst du, weißt du nämlich gar nicht.
Ja, weil ich auf den Fernseher geguckt habe, du Trottel. Als,
ja, dann kannst du ja gar nicht wissen, wie lange ich nicht
pass nur auf, aufs, du musst dich gar nicht hier.
Als Wellinger und Geiger gesprungen sind, habe ich natürlich geguckt.
Da sieht man
und
übrigens dein verdammt schlechtes Gewissen. Mir geht's. Ich wollte aus einem ganz anderen Grund sagen, dass ich mit dir hier keine Perspektive sehe.
Ach so, das wusste ich nicht.
Weil
ich
als schon Stefan Montag Kraft, der Führende nach dem ersten Durchgang, oben auf dem Balken sitzt.
Ja.
Der Kommentar von Florian Schmidt-Sommerfeld. Der muss jetzt richtig verhorsten. Der muss jetzt richtig in die Wicken gehen. Dann haben wir zwei Medaillen. Und das ist nicht meine Art, wie ich an Sport rangehe.
Aber ich habe doch recht behalten.
Es geht nicht darum, auf vier du hast gesprungen? Dir das gewünscht. Und das finde ich ganz
darf
schlimm.
Darf ich denn nicht mal ein bisschen mehr zu Wellinger und Geiger halten als zu Stefan Kraft?
Doch, das kannst du und darfst
ja, also
du, aber du kannst gerne, von dir habe ich ja keine Regung gesehen und gehört bei den Sprüngen von Wellinger und Geiger,
ja, weil ich ja
aber ein Jubel, wenn ein anderer einen nicht ganz so guten Sprung macht und das gejubelt, zeigt, welches Geisteskind du bist.
Gejubelt habe ich nicht, sondern da war ich in Anspannung, ob das denn jetzt, da war ziemlich schnell klar, okay, es war nicht der Goldsprung, das war schnell klar. Es war, ob er jetzt, du meintest, oh, Zweiter oder Dritter. Und ich habe am Ende alles richtig vorhergesagt. Er hat ja auch nicht verhorstet. Er ist minimal.
Du hast nicht vorhergesagt, du warst doch missgünstig.
Nein.
Wer ist denn Weltmeister geworden?
Der Schüler.
Hast du aber nochmal Glück. Vorname?
Ja, das weiß ich, zugegeben. Den habe ich auch nicht auf dem Zettel.
Piotr Schür.
Pole. Hab ich nicht auf dem Zettel gehabt. Kubacki. Das Sprungwunder, über den haben wir schon häufiger gesprochen.
Nee, das Sprungwunder ist tatsächlich Schür.
Noch Schür, mehr, nein.
Schür lebt extrem von seinem unglaublich exklusiven
noch
Absprung.
Noch mehr als der Kubacki.
Ja.
Gut, habe ich wieder was gelernt. Muss ich dir ehrlich sagen, den Typen hatte ich nicht auf. Wie viel hat er, was hat er gut gemacht?
Der von ist von 12 auf 1 gesprungen.
So, schon krass,
jetzt erzähle ich dir eine Geschichte.
Alles, ja.
Bei der letzten WM ist Kubacki von 27 auf 1 gesprungen.
Ja, das ist okay, das ist Wahnsinn.
Ja. Da war aber noch viel mehr Windlotterie als jetzt heute in Planitza. Wir sind bei der nordischen Skiweltmeisterschaft. Ich fasse das kurz zusammen, weil Florian sich nur bedingt mit anderen Sportarten als Fußball auseinandersetzt.
Ja, das jetzt, hören alle Leute hier jede Woche, dass ich quasi nur mich mit Fußball
auseinandersetze. Dann pass auf, jetzt kannst du mich widerlegen, weil du hast ja ein bisschen verfolgt. Die Goldmedaillen für Deutschland bei der nordischen Ski-WM bisher, durch wen?
Katharina Althaus alleine und die…
Auf der Normalschanze?
Genau, auf der
Silber
Normalschanze.
Silber ging an?
Silber ging an, ach, verdammte Axt, jetzt muss ich überlegen, die Österreicherin? Ja, jetzt, ja oder nein, ich bin mir nicht, die hat so ein ganz, die hat so
Eva Pinkelnick, die Weltcup-Führende.
So ganz, ich wollte gerade sagen, ganz skurrilen Namen, die ja eigentlich, genau, die Überfliegerin der Saison.
Moment, stopp, beide haben profitiert, Althaus wie Pinkelnick auch, dass die überragende Norwegerin des ersten Durchgangs Ström, dass die echt Nerven gezeigt hat und noch von 1 auf 3 gefallen ist. So, weiter, nächste Goldmedaille der deutschen Mannschaft.
Was man erstmal sagen muss, was für Katharina Althaus ein Riesending war, weil sie bisher das Vizekusen der Skispringerinnen war. So, ne? Also einfach wahnsinnig viele Silbermedaillen. Ich finde das schon beeindruckend, ihre Geschichte, dass sie dann sich davon nicht verrückt macht, sondern sagt, ja, und jetzt, ey, ich glaube, sie hat so sinngemäß gesagt, ich bin doch lieber Zweite als Vierte oder Fünfte.
Andere würden sagen, dass sie sich davon nicht verrückt machen lässt, aber du bist auf dem richtigen Weg.
Naja, und jetzt hat sie das ganz große Ding mal nach Hause geflogen und eben nicht nur in Anführungszeichen Silber, sondern jetzt hat sie mal wirklich das ganz fette Ding gewonnen. So, und die Damen, das haben wir doch vorher zusammen.
Ja, noch also, eine Goldene also, für Katharina Althaus.
Ja, genau, sie Goldene. Als Schlussspringerin hat sie ins Ziel gebracht. Also das Frauenteam hat auch von der Normalschanze Gold gewonnen.
Kriegst du die alle vier zusammen?
Nein, auf gar keinen Fall. Du?
Ja, Althaus war Schlussspringerin. Davor hat ein Pfund rausgehauen, Selina Freitag, die Schwester
von Richard Freitag.
Genau. Ja. Dann an 2 gesprungen ist die Görlich, glaube ich. Und an 1 ist die Anna Ruprecht gesprungen, genau. Das sind die 4 deutschen Skispringerinnen, die Gold gewonnen haben. Wieder vor,
von dir.
Wieder vor Österreich, die wieder im letzten Moment noch Norwegen überflügeln und wieder, also auch die 2. Silbermedaille dann für Eva Pinkelnick. Boah, da kriege ich nicht alle zusammen.
Pinkelnick ist aber schon ein geiler Name, ne? Ja. Deswegen war ich vorhin so, ich dachte, den muss ich mir gar nicht in dem Sinne merken, der bleibt mir eh im Kopf. Deswegen habe ich ihn nicht.
Aber mit den Dingen, die dir im Kopf bleiben, ist es eh so eine Geschichte.
Ja,
Es gab noch eine Medaille heute für die Deutschen. Neben den Silber und Bronze für, gerade hier, während unser Podcast startet, haben, wie gesagt, Wellinger 2, Geiger 3 von der Normalschanze bei den Männern. Es gab aber noch eine Medaille heute.
Hä, war heute schon, jetzt warte mal, waren die Kombinierer heute schon dran? Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher. Nee, ich weiß es ja nicht. Das war wer?
Jarl Magnus Rieber gewinnt,
ja.
Aber Julian Schmid holt Silber für Deutschland vor. Boah, Dritter waren Österreicher. Real ist Dritter geworden.
Stimmt, da habe ich das Springen ja, das war ja das Springen heute Vormittag, oder? Das Springen habe ich sogar noch gesehen. Genau. Ja, klar.
Vierter
klar.
Und Fünfter, wieder zwei Deutsche, Geiger, Vinzenz Geiger und Manuel Feist, glaube ich, ist Fünfter geworden. Also auch ein deutsches Teamergebnis. Lässt für die Staffel hoffen, wie auch im Skispringen natürlich, das für den Teamwettbewerb hoffen lässt, was die Männer heute geliefert haben.
Also wenn du Silber und wenn sie das hinkriegen.
Ja.
Sind schon mal zwei sehr, sehr starke am
Dann
Start. Ne?
Katharina Hennig, ganz stark über im Skiathlon bei den Frauen, ist Vierte geworden. Schwedischer Doppelsieg, glaube ich, von einer Norwegerin, die in kurzer Hose gelaufen ist.
In
kurzer Hose, tatsächlich.
Was haben wir denn gerade in. Also, da ist es jetzt nicht sibirisch kalt, nee, aber.
Die ist in kurzer Hose gelaufen, weil es sehr warm war. Ja, die ist. Den Namen kriege ich jetzt tatsächlich, sorry, nicht hin. Aber schwedischer Doppelsieg.
Die ist in kurz. Ich habe, glaube ich, noch nie gesehen, dass jemand in irgendeiner dieser Wintersportarten in kurzer Hose unterwegs war.
Also, okay, also Katharina Hennig da mit einer super Leistung, von der können wir echt ein bisschen was erwarten. Vor allem dann in der Mannschaft sind die deutschen Frauen, glaube ich, stark und über 30 Kilometer. Ich glaube, es wird klassisch gelaufen, hat sie gute Karten. Bei den Männern im Skiathlon Friedrich Moch, Siebter geworden, bester Nicht-Skandinavier. Das war eine norwegische Angelegenheit.
Das ist ja nichts Neues. Du hältst uns ja immer auf dem Laufenden, dass die Norweger da relativ gut
Das sind. Gewinnt Krüger vor Klabo und Röthe. Vierter, glaube ich, auch noch Paul Golbeck, noch ein Norweger. Auf 5 und 6 zwei Schweden, Porma und Halvarsson. Wie ich das alles raushau. Und du siehst, dass ich nichts offen liegen habe. Und Siebter ist Friedrich Moch geworden. Also auch eine super Leistung. Sind nicht immer nur die Medaillen. Ja, das war so das Wichtigste, glaube ich. Oder haben wir irgendwas, ist uns irgendwas durchgegangen?
Nee, ich glaube.
Nordische Ski-WM.
Nee.
Läuft noch die komplette kommende Woche. Morgen natürlich, also am Sonntag. Wann bringen wir diesen Podcast eigentlich drauf?
Ja, das stimmt. Das müssen wir
machen. Ist den am Sonntag schon drauf? Ja, eigentlich schon, weil sonst kommt es komisch rüber.
Ja, wahrscheinlich. Eigentlich tun wir uns ja auch nichts, oder? Dann stellen wir den halt mal Sonntag drauf. Spricht ja eigentlich nichts dagegen, oder?
Ja. War noch irgendwas Wichtiges außerhalb des Fußballs, ehe wir gleich interessante Geschichten aus der Konferenz erzählen?
Ja, oder müssen wir zum Beispiel, wenn die Bayern morgen überraschend
6-0 haben wir ja trotzdem nichts von den Bayern drin.
Nee, aber dann könnten wir ja spontan nochmal Fernschalter machen und das hinten dran schieben.
Wir haben, pass auf, aufgrund deiner vielfältigen Verpflichtungen sitzen wir jetzt am Samstagabend hier, was ich gar nicht so schlimm finde. Ist halt ein bisschen karg alles hier so, was die Kulinarik betrifft. Aber immerhin gibt es ja
Nüsse bekommen.
Ja, und immerhin gibt es auch ein Glas Wasser. Also
ich hatte dir auch
Du hast auch uigurisches Essen
im Kühlschrank. Ja, genau, das hatte ich mir bestellt. Vorgestern.
Nee, das möchte ich jetzt tatsächlich nicht essen.
Ja, aber ich mache mir das nachher noch warm. Das wird mein Abendessen.
Ich habe zu Hause bestimmt noch ein bisschen was. Deshalb lass uns Gas geben. Noch irgendwas, was du unbedingt ansprechen möchtest außerhalb des Fußballs? Wirklich?
Ja,
was
doch, denn? Eine Sache gibt es schon. Wir reden ja immer wieder über die NBA und ihre Probleme.
Ne? ich weiß, was jetzt kommt.
Und sie haben jetzt eine Lösung gefunden. Wir sind uns ja einig, Buschi. Es sind einfach zu viele Spiele. Die Lösung ist jetzt, die spielen einfach zwei Spiele in einem und dann machen sie nur noch 41 Saisonspiele. Anders kann ich mir das 176 zu 175 der Sacramento Kings gegen die Los Angeles Clippers nicht erklären. Ich schätze, die haben einfach 80 Minuten gespielt und gesagt, ja, dann spielen wir halt, sind ja, glaube ich, in der gleichen Division, das müsste die Pacific sein, dann spielen wir halt nur noch zweimal in der Saison gegeneinander und nicht mehr viermal, wenn genug Punkte fallen.
Naja, zumindest haben sie mal 58 Minuten gespielt, denn es war Double Overtime. Das muss man zur Ehrenrettung sagen.
58?
Ja, ist doch 5 Minuten Overtime. Oder ist das jetzt ohne Scheiß? Weiß ich, ist ja NBA anders als 5 Minuten?
Hey, nee, du hast recht. Das ist ja doch, das müsste. Ah, sorry, ich komme gerade vom Handball, wo es ja 2x5 und nicht 1x5
ist. Ja, aber naja, doch, im Handball gibt es auch ein Unentschieden und im Basketball nicht.
Ja, das ist.
Die Verlängerung im Handball gibt es immer nur bei Turnieren. Ne?
Ja.
Du musst ja wirklich jetzt, weißt du, wir sind ja ein Sportpodcast. Ne? Ich weiß, ich habe das ja vorhin gemerkt, als dich das gar nicht interessierte hier, habe ich ja gemerkt, was mit dir los ist. Und ich möchte noch eins dazu sagen. Es hat mir wieder irgendeiner, du hast mir ja so eine Rezension geschickt, wo wieder irgendeiner sagt, ich wäre unsympathisch und würde dich pausenlos absolut rund machen.
Ehrlich.
Das muss aber auch sein. Und ich kann an diesen jungen Mann, war es glaube ich, nur appellieren, achte doch mal bitte genau darauf, was ich hier schilder. Es stimmt alles, was ich schilder und das muss ich dann eben auch entsprechend einordnen. Das absolut ist mein edukativer Auftrag in diesem Podcast.
Absolut. Edukativer Auftrag.
Aber 176, 175 ist auch mit zweifacher Verlängerung ziemlich viel. Ich denke, da wird ordentlich verteidigt worden sein.
Ja, das ist wirklich, also wenn jemand, wie viel, ich weiß es gar nicht mehr, Malik Monk zum Beispiel hat, 45. glaube ich, über 40 gemacht. Ja, da wird es dann schon.
Von der Bank kommt.
Das ist, ja, genau, stimmt. Der war nicht gestartet. Ja,
aber der hat auch 45 Minuten gespielt oder so. Also.
Trotzdem wird es da dann halt schwierig, weil früher war das krass, wenn Leute wie Kobe Bryant mal 40 aufgelegt haben. Mhm. Das können inzwischen ein paar mehr Leute. Das ist schon,
Die Clippers verlieren das, ne? Die verlieren das in Sacramento. Ja. Trotz meines Lieblingsspielers, den sie sich noch kurzfristig gesichert haben, Russell Westbrook ist ja jetzt bei den Clippers gelandet.
Russell Westbrook.
Hat auch gleich ein Double-Double aufgelegt, glaube ich. 17 Punkte, 14 Assists, glaube ich.
War immer eine Stat-Maschine, aber.
Ja, du stehst ja so auf Zahlen.
Der hat wirklich nachhaltig schon öfter leider bewiesen, dass er für den Teamerfolg irgendwie nicht so brauchbar ist, wie es die Stats oft nahelegen. Die Lakers übrigens funktionieren wirklich besser ohne ihn jetzt. Die haben ja viel rumgetradet und das Team ist jetzt ganz anders ausbalanciert und was ja wirklich in Gefahr war, aber die Play-Ins sehen wieder sehr realistisch aus.
Die haben auch jetzt D'Angelo Russell geholt, glaube ich.
Genau,
ne?
Der war ja schon mal dort vor vielen Jahren.
Nicht
genau.
Unbedingt im ersten Schritt, so wenn man so rein egoistisch denkt oder durch die deutsche Brille denkt, vielleicht nicht so eine super Verpflichtung aus Sicht von Dennis Schröder. Stimmt aber gar nicht. Dennis spielt da seine 25, 30 Minuten, hat auch jetzt beim letzten Sieg wieder 13 Punkte.
Ja. Ich glaube sogar, ehrlich gesagt, dass die Rolle ein bisschen größer wird, dadurch, dass nicht Russell Westbrook den hohen Anspruch hat. Patrick Beverly ist ja auch raus, also er ist schon, er startet immer noch nicht, aber er ist der mit Abstand wichtigste von der Bank, also der sechste Mann einfach. Für ihn ist das, glaube ich,
alles nicht
schlecht.
Ich meinte, weil er vorher ja Starter war. Er war ja Starter. Ne?
Ja, aber jetzt weiß ich gar nicht. Ach so, du hast natürlich recht. Davor war ja Russell Westbrook.
Der kam von der Bank und fand richtig das super.
Ja. Ja, das hast du recht. Da ändert sich nur, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich. Es wird dann die Frage, in den Playoffs willst du schon starten? Das fühlt sich, glaube ich, nicht
gut an. Ja, und wir haben ja, pass auf, ich weiß gar nicht, wir haben ja gesehen, und ich habe ja auch Abbitte geleistet bei der Nationalmannschaft, Dennis hat eine Riesenentwicklung genommen und ich glaube, dass er wirklich längst in der Lage ist, das Ego hinten anzustellen. Jeder hat ein Ego, der im Hochleistungssport unterwegs ist, aber das war ja diese Entwicklung, die ich so nie erwartet hätte, die er da genommen hat. Und ich glaube, dass er mit der Rolle gut klarkommt und logischerweise will er erstmal, das ist ja erstmal das Minimalziel, in die Playoffs mit der Mannschaft. Und wie ist dann wurscht, er wird ja nicht auf 5 bis 10 Minuten zurückfallen im Roster oder im Roster, in der Rotation. Ja. Also von daher, glaube ich, ist für ihn alles fein und er spielt eine sehr passable Saison bisher, wie die meisten Deutschen übrigens, ne? Das kann man mal vielleicht kurz sagen. Franz und Moritz Wagner spielen bei den Orlando Magic eine richtig gute Saison. Ja. Franz mit einer tragenderen Rolle. Wir haben Isaiah Hartenstein von Dennis jetzt übrigens auch in Richtung WM für die Nationalmannschaft ins Spiel gebracht. Dennis hat gesagt, Hartenstein, dem ist scheißegal, wie viel er spielt, wie viele Punkte er macht. Der schmeißt sich voll rein für den Erfolg der Mannschaft. Tut er bei den Knicks auch, spielt so um die 20 Minuten im Schnitt und ist vor allem einer, der regelmäßig und konstant reboundet. Gute Nachricht für den deutschen Basketball ist auch Daniel Theis ist zurück bei den Indiana Pacers.
Ja,
spielt wieder.
Stimmt.
Und spielt auch
nicht so sicher waren, wie viel gibt der Körper noch?
Ja, und spielt auch eine sehr ordentliche Rolle für die lange Verletzungspause, die er hatte. Das ist gut. Und Maxi Kleber ist immer noch nicht wieder im Roster der Dallas Mavericks.
Man muss halt sagen, es sind alles Teams, so hast du gesagt, Pacers, Magic, das sind alles Teams, wo es also Best-Case-Play-Ins.
Ne? Ja, also aber ist ja manchmal vielleicht ganz gut, zum Beispiel für den Hoffnungsträger des deutschen Basketballs auf lange Sicht gesehen, Franz Wagner, ist es mit Sicherheit gut, bei einer Mannschaft wie Orlando Magic da zu spielen.
Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ob er so weit, der wird zum Glück irgendwann in Jahren mal so weit sein, dass er bei einem Playoff-Team genauso der Go-To-Guy sein kann, aber das ist natürlich recht pur für ihn. Es ist nur immer, du hast es ja trotzdem lieber, dass jemand in einer Mannschaft, die zu den Besseren gehört, eine tragende Rolle spielt, weil dann, also das weißt du selber, wenn Mitte der Saison sich schon abzeichnet, du kommst nicht in die Playoffs, dann kommst du ja nicht in diese Situationen, an denen du so unfassbar wachsen kannst, weil sie dir ein Spiel in die Hand legen. Weißt du, das hatten wir, wir haben eine Diskussion, glaube ich, im Basketball genauso wie im Handball. Wer ist denn drauf getrimmt, als einzelner Spieler Spiele rumzureißen, weil er das jede Woche machen muss? Das ist ja, und im Basketball ist das Thema ehrlich gesagt noch größer als im Handball, weil du da wirklich am Ende einem den Ball in die Hand geben kannst.
Ja, und wenn wir uns dann irgendwann in Richtung Playoffs bewegen, dann werden wir uns auch wieder mehr und dann intensiver. Wird auch wieder
mehr geguckt.
Ja, und ja, gut, in der Zusammenfassung am Morgen. In der Nacht weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe.
Ich schon.
Sonst noch irgendwas? Ach so, ganz kurz Kompliment, Alba Berlin. Die gewinnen im Hexenkessel Belgrad bei Roter Stern in der Euroleague. Sie werden nicht mehr in die Playoffs kommen, davon sind sie meilenweit entfernt. Aber sie gewinnen und ich habe endlich wieder den Maodolo gesehen, den wir bei der Europameisterschaft erlebt haben. Ein Riesenspiel gemacht, nicht nur wegen seiner 24 Punkte. Aber wenn er einmal im Flow ist, dann bleibe ich dabei. Es ist so schön, ihm zuzuschauen, wenn er diesen Stepback-Dreier da versenkt. Und Alba war mit 13 schon hinten und gewinnt am Ende mit 15, glaube ich, bei Roter Stern. Das musst du erstmal machen in dem Hexenkessel. Kompliment. Die Bayern haben verloren in Tel Aviv. Das sah lange Zeit gut aus, sind aber hinten raus, sind sie kollabiert und haben. Ja, wer war da bei Tel Aviv? War nicht nur Wade Baldwin, der ehemalige Münchner. Das war, wer hat denn bei Tel Aviv? Ach ja, natürlich, Lorenzo Brown, der Spanier. Mhm. Klingt komisch, ja, ist aber so, wie wir alle wissen.
Hör auf mit dem.
Er hat wieder unglaublich geil
was
gespielt.
Was der uns angetan, also bei der EM, was der Deutschland angetan hat, das war mies.
Ja, also da wir jetzt für beide deutsche Mannschaften nicht in die Playoffs gehen für in der Basketball-Euroleague, aber die Berliner Leistung wollte ich nochmal rausheben, weil das wirklich ein tolles Spiel war bei Roter Stern.
Dann mal eh noch kurz den Abriss zum Handball. Da fehlen jetzt natürlich die Sonntagsspiele, aber ehrlich gesagt, ich erwarte da, auch weil die Top-Teams immer so geliefert haben, ich erwarte, dass die Füchse Melsungen schlagen, dass Magdeburg in Leipzig, auch wenn das hitzig ist, aber ich erwarte trotzdem, dass sie da gewinnen. Das würde mich schwer überraschen. Und ich, so cool Lemgo sich wieder, hatten keinen leichten Saisonstart, die haben sich wieder komplett gefangen, die sind ja auch im Final Four, den Pokal dabei. Aber dass die zu Hause Kiel schlagen, dafür wirkt mir Kiel gerade arg stabil, aber mal gucken.
Weil die Kieler werden doch mit relativ deutlichem Vorsprung deutscher Meister.
Ja, da das überprüfen wir im Juni. Spannend ist aber, Wetzlar kommt nach wie vor nicht aus dem Quark. Die haben ziemlich chancenlos zu Hause gegen Erlangen verloren. Die haben ja einen neuen Trainer, einen ehemaligen kroatischen Nationaltrainer, Hrvoje Horvat. Da tut sich gar nichts. Also die haben ja Ben Matschke ziemlich überraschend entlassen, der Wandschneider-Nachfolger nach einem schlechten Saisonstart. Es geht nicht weiter nach oben. Und krass ist, Minden kann gerade nicht spielen, weil Corona-Fälle. Das Thema gibt es also immer noch, wenn auch
die
weniger.
Ach, ist das tatsächlich so?
Ja, ja.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Und ich glaube auch, dass die morgen gegen Flensburg wieder nicht spielen. Aber deswegen
nicht genug spielfähige Akteure?
Ganz kurzfristig wurde letzten Samstag das Spiel in Erlangen abgesagt. Und ich glaube, morgen spielen sie auch nicht. Deswegen stehen die gerade auf einem der beiden Abstiegsplätze, haben 6 Punkte, aber jetzt 2 Spiele Rückstand sozusagen. Hamm, warum ist das spannend? Weil Hamm wirklich auf 5 Punkte gestellt hat. Hamm ist ja so die, wo man sagt, ja, das ist der letzte Tabellenplatz.
Aber
ist
die
der
haben
einzige,
ziemlich überraschenden Sieg gelandet.
Ist. Die haben jetzt 22-21 gegen Gummersbach gewonnen.
Ja, und da war nun nicht mitzurechnen.
Null. Weil herausragende Abwehr, ich habe es in der Konferenz gesehen, herausragende Abwehr lassen Gummersbach nur 21 Tore und vor allem. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, in der Crunch-Time kippt es ihnen noch hinten weg, weil Gummersbach dann, jetzt muss ich kurz spicken, weil ich das nicht mehr ganz, die waren. Doch, Gummersbach hatte es dann sogar irgendwann gedreht.
Jetzt geht es wieder, zu sehr ins
Detail. Ja, nein,
von
aber
einzelnen Spielen der Handball-Bundesliga.
Sie haben es hinten raus mit dem letzten Wurf gewonnen. So, und das war schon. Ja, war krass. Habe ich einfach gar nicht erwartet.
Also, wie viel sind die noch hinten dran jetzt zum rettenden Ufer?
Rettende Ufer ist gerade 9 Punkte. Hamm hat jetzt 5. Okay. Minden hat mit 2 Spielen weniger 6. Ja. Genau. Und Wetzlar ist gerade okay. mit den 9 Punkten.
Und vorne marschieren sie alle erstmal weiter, ne?
Ja, da gehe ich von. Rhein-Neckar-Löwen spielen heute Abend noch in Göppingen. Ja. Wobei das Göppingen hat's. Ja, wobei die haben auch schon wieder das zweite Spiel verloren, aber die kamen ganz gut aus der Winterpause. Ich gehe nicht davon aus, dass es eine große Überraschung gibt, aber das ist doch schön. Da können uns die Leute mal steinigen, sollte es doch einigen.
Und wir haben letzte Woche was vergessen. Einer guten Freundin dieses Podcasts zum deutschen Meistertitel zu gratulieren. Und du weißt garantiert nicht, worum es geht. Gina Lückenkämper hat über 60 Meter den Titel bei den deutschen Hallen-Leichtathletik-Meisterschaften geholt. Und da Gina uns ja besonders ans Herz gewachsen ist und wir uns weiter ein bisschen einschleimen müssen, wenn sie dann 2024 100 Meter Olympiasiegerin geworden ist, dass sie direkt aus Paris nach München fliegt, um bei uns im Podcast zu sitzen.
Wir sind doch dann in Paris.
Das schaffen wir nicht, Schmizo, das kann ich dir jetzt schon sagen. Den Zahn muss ich dir ziehen. Dazu ist zu viel im nächsten Jahr, was du durch vertragliche Verpflichtungen
im
Sportsegment
erfüllen musst. Mal gucken.
Und ich bin mit dem Bulli unterwegs. Vielleicht in Paris.
Also, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall einer der Kumpels, mit dem ich gestern beim Griechen war, der war ja ganz viel mit mir im Olympiastadion. Zu den European Championships und der hat schon gesagt, ich soll das jetzt mal klar machen, dass wir Karten für Budapest kriegen.
Du musst ihm nur erklären, die Chance auf eine Medaille über 100 Meter für Gina Lückenkämper tendieren gegen null. Das nur, damit er nicht enttäuscht ist. Wenn sie ins Finale käme bei den Olympischen Spielen über 100 Meter, wäre das ein Riesenerfolg.
Nee, Moment, aber wir reden ja jetzt von Budapest.
Das ist von Olympischen Spielen?
Nein, Budapest. Da soll ich als Glücksbringer wieder hin.
In diesem Jahr?
Ja, die ist wieder im August.
Okay.
So, da will er hin. Aber ist auch egal. Sonst habe ich nichts mehr zum.
Sonst
ist Fußball.
Sonst können wir uns um den Griechen kümmern.
Pass
auf, das muss man jetzt wirklich für die Leute, die nicht die Sky-Konferenz gesehen haben. Der VfL Bochum spielt nicht den überzeugendsten, vielleicht auch nicht den frischesten Fußball und es wird eine gewisse Trägheit und Langsamkeit vom übertragenen Kommentator in der Sky-Konferenz diagnostiziert. Und womit versucht er das zu begründen? Es wirke doch so, als sei man vielleicht am Vorabend beim Griechen zum Essen gewesen.
Was ist denn das?
Na, Moment,
und dann kommt raus, dass du am Vorabend beim Griechen zum Essen warst.
Ja, das war, wenn man sich halt so einen schönen Marathon-Teller reingehauen hat, also so wie das quasi wie das Äquivalent zu Surf and Turf, ne? Da ist Fisch und Fleisch drauf.
Ja, mein Gott, was denn? Du hast neulich von Vogelfüttern im Park gesprochen, da werde ich doch Oma.
Ja, aber du hast ja quasi darüber sinniert, ob die Spieler des VfL Bochum am Vorabend eines Bundesligaspiels eine Sause beim Griechen machen.
Nein, eine Sause habe ich nicht gesagt.
Moment, bei dir ist eine Sause nicht trinken. Bei dir, das weiß mittlerweile ganz Sportdeutschland, ist eine Sause schön den Teller voll.
Also die Bayern haben doch auch einen Mannschaftsabend gehabt. Ja. Das war ja großes Thema bei uns im Vorlauf. Von dem sollte keiner was wissen. Torben Hoffmann hat Spitz bekommen und war dort. So.
Aber doch nicht beim Griechen.
Und
doch nicht
Griechen,
am Abend vor
die
dem
Bayern
Spiel.
Das stimmt. Die spielen ja erst morgen. Gut, können wir das Thema. Ja, aber hat dich doch sehr erheitert.
Ja, ich habe die Chance natürlich nicht liegen lassen, das zu feiern.
Ja.
Ne? Der Ball lag auf der Linie.
Gut, dass dann schnell das Tor von Duksch gefallen ist danach. Dann war ich mit dem Thema wieder durch.
Ja. Jedenfalls war das sehr lustig und hat mir sehr viel Freude bereitet in der Sky-Konferenz.
Da bin ich froh. Noch mehr Freude hat dir nur wieder ein absolut bescheuertes Bild von mir zu machen. Ne? Niemand sieht gut aus, wenn er gerade einen Löffel vor Essen oder eine Gabel sich in den Mund steckt, dass du dann immer Bilder von mir machst.
Das habe ich heute mit ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Sky besprochen. Ich habe gesagt, ich würde so gerne mal ein schönes Bild von Florian machen, aber es gibt keins, wo er nicht ist.
Das ist einfach gelogen. Leute, ihr müsst euch das wirklich mal vorstellen. Wir kommen
aber
da
du
immer
isst schon oft
so um
viel.
13 Uhr, kommen da immer alle an. Und die allermeisten essen dann halt, also manche sind vielleicht auch schon länger da, die aus dem Dispo-Büro, die essen dann zu Mittag. Ich komme da halt meistens hin und manchmal habe ich noch was gefrühstückt, manchmal auch nicht. Und dann esse ich halt was dort, weil da gibt es immer 2 warme Gerichte bei Sky. So, ja, wirklich, alle Leute werden dort in Friesen gelassen. Aber wenn ich dort esse, ist das ein Riesenthema im ganzen Raum, angestachelt von dir.
Was heißt angestachelt von mir? Das ist ja so, die Leute erwarten, das ist ja wie auf meinem Instagram-Account. Da erwarten die Leute ja mittlerweile auch, dass ich da Content liefere, weil sie wissen wollen, wie es dir geht.
Ja, natürlich, das erwarten die Leute.
Und nichts anderes zeige ich ihnen, wie es dir geht.
Wenn man eine Erwartungshaltung ganz alleine schürt und sie dann immer noch weiter bedient, dann ist das auch Quatsch zu sagen, die Leute hatten da überhaupt keine Erwartungshaltung. Du hast da irgendeinen Murks aufgebaut und ach, ist auch egal.
Ich habe hier ein Foto gefunden, wo du nicht drauf isst. Da sitzt du wie so ein Schüler, wie wenn ich mit den Kindern beim Next Generation Fußball kommentieren sitze. So sitzt du, das ist wirklich so. Guck mal, wie so ein kleiner Junge. Sitze da in deiner Kommentatorenbox.
Ja, ich guck halt schockiert rüber, ob du mich nicht mal in Ruhe lassen kannst. Das war der Hintergrund.
Und da steht auch eine Flasche Wasser. Die Gummibärchen, die du da liegen hattest, die sieht man
ja,
nicht.
Ja, da kannst du jetzt aber auch mal erzählen, dass du sehr dankbar warst, dass ich die besorgt habe, ja, weil du dir auch gleich
das war das klassische hast. Weingummi, das ich sehr gerne esse und ich durfte mir ein paar Stückchen nehmen. Vielen Dank dafür. Das war lieb von dir. So. Wie steht es bei Schalke?
Es steht immer noch 2-0. Leute, Schalke nach 4-0-0 in Serie. Schalke könnte sich... Ja, doch, wenn sie das heute gewinnen gegen den VfB.
Dann haben sie 16.
So, dann haben sie 16.
Der VfB hat 19.
Genau, es gibt ja das Triplett mit
19 Punkten. Hoffenheim hat 19.
Hoffenheim hat 19, Bochum hat 19.
Hertha 20.
Hertha ist jetzt vorbeigesprungen. Ja. Und zieht auch schon wieder. Es ist wirklich, also der Abstiegskampf, krass.
Aber das wäre tatsächlich eine der größten Überraschungen. Und da würde ich extrem meinen nicht vorhandenen Hut ziehen, wenn Thomas Reis mit Schalke da wirklich am Ende doch noch überm Strich steht. Das hätte ich vor Wochen und übrigens selbst nach den 4-0-0s
ja
für undenkbar gehalten.
Ich da bin nicht, ich ganz ehrlich. Ich habe doch gesagt, jetzt ist es für mich klar. Weil wenn du dieses verschissene Tor dann nicht mal hinbekommst, aber genau das war ja die Frage. Und klar, eigentlich muss man ja genau solche Spiele abwarten. Weil dass die gegen die anderen schon mal die Null halten, war stark. Nur, simpel gesagt, dich bringen übrigens 2-1-0 und zwei fette Klatschen bringen dich immer noch weiter als 4-0-0. Das muss man halt sagen, solange ja, es nicht nur
so,
gegen
so wird
die direkte...
Trainer das nicht sehen. Der Trainer wird sagen, pass auf, worauf wir aufbauen können,
ja,
ist echt
ja
eine defensive Stabilität. Das scheint auch heute gegen Stuttgart, wir sind in der 51. Minute, die führen 2-0. Scheint das wieder so zu sein.
Null.
Und so wird
Reis
das auch gesagt haben und ich sag's dir, wie es ist. Das hätte ich so nicht für möglich gehalten. Nächste Woche geht es nach Bochum. Jetzt greife ich mal voraus. Wenn sie das jetzt hier gegen Stuttgart gewinnen, wie gesagt, läuft noch, und sie gewinnen in Bochum, ja, Heide Witzke.
Ja, und vor allem Bochum ist ja, das wird natürlich krass mit Reis-Comeback und so. Das darf man ja nicht vergessen.
Da wird Feuer unterm Dach sein.
Ja, aber ohne Witzbusche jetzt, der hat die ersten, es ist dann oft so platt, ne, er kommt zurück, der hat die ersten 6 Spiele der Bochumer gecoacht, die sie alle verloren haben. Da war richtig was kaputt, wir haben oft genug drüber geredet. Dann jetzt ist er aber der Schalke wieder fit bekommen hat. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig, Schalke würde jetzt schon gar nicht so abgeschlagen dastehen, wenn von Anfang an Reis dort gewesen wäre.
Ja, und in Bochum werden sie sagen, wenn der von Anfang an weg gewesen wäre, würden wir vielleicht besser dastehen.
Weil das ist doch die absolute Skurrilität.
Ja, aber das ist Fußball.
Aber ich sage dir heute, mir hat es sehr gut gefallen, was der Letsch, ich habe das Spiel ja gemacht, Werder, wirklich sich geschüttelt nach 2 Niederlagen gegen 2 Champions-League-Clubs und wirklich ganz toll heute.
Aber das habe ich dir schon 100-mal gesagt. Das System Ole Werner und diese Mannschaft von Werder ist so stabil, ja, dass sie das, auch so ein 1-7 in Köln, ne?
Ja,
so was
ja,
wirft
ja,
die
ja,
nicht
ja,
aus
ja,
der Bahn, ja, sondern die wissen genau, was sie können, was sie nicht können, was sie spielen müssen, um erfolgreich zu sein. Und die werden gar nichts mit unten zu tun haben.
Vor allem, die haben, also jetzt ja allein schon Punkt, ich, ja, die haben jetzt 30, wenn ich gerade nicht falsch
ja,
bin.
Ja, so in dem Dreh, ja.
Die, weißt du, und was mich noch mehr beeindruckt hat, es war nicht so ein... Das war alles nicht Hurra oder keine Ahnung. Das war heute ein pures Kampfspiel, dass sie mit höchster Effizienz 3-0 nach Hause schaukeln. So, das ist einfach, das ist geil. Das ist das, was du brauchst, wenn du wieder komplette Ruhe haben willst. Weil man kann auch nicht mal sagen, ja gut, besser könnt ihr auch nicht mehr spielen. Doch, Bremen kann auch viel besser spielen. Und trotzdem haben sie gegen, im weitesten Sinne, einen direkten Konkurrenten locker und komplett souverän 3-0 gewonnen. Also Bremen, das war beeindruckend. Und Bochum, sage ich dir ehrlich, Buschi, für mich, das war für mich genau, also richtig, Make or Break wird natürlich gegen Schalke. Ja. Aber ich sag dir ehrlich, wir auswärts geht ja wirklich gar nichts. Mhm. Es gab diesen einen Sieg gegen Augsburg, das kann immer mal vom Laster fallen, weil Augsburg ist auch so eine Mannschaft, ganz komisch. So, ehrlich gesagt sind die ja Gladbach so ein bisschen ähnlich. Die können mal die Bayern schlagen und können gegen jeden verlieren. So, sonst haben die alles verloren auswärts und ich glaube auch nicht, so wie die heute gespielt haben, dass sich das umkehrt. Ich sehe das irgendwie nicht. Und dann ist halt für mich das Ding, wenn du dann mal zu Hause gegen Freiburg verlierst als Bochum, nach 5 Heimsiegen, das ist ja kein Drama. Aber es wird halt zum Drama, wenn du dann nicht auch mal in Bremen gewinnst oder einen Punkt holst. Weil
nee, ist auch noch kein Drama. Es wird zum Drama, wenn du zu Hause gegen Schalke verlierst. Das so, ist ein Drama.
Genau. Aber die Tendenz ist schon, die Tendenz ist schon in die Richtung, dass ich sage, boah, wenn zu Hause nicht mehr alles geht und ich auswärts gar nicht sehe, dass mal irgendwas in die richtige Richtung geht. Also heute, es war schon ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Die haben es mit einem neuen System versucht und ich glaube, das hat ihnen noch schlechter getan, weil es noch mehr absichernd war, als wenn sie
das
ein bisschen
haben die Dreierkette oder was haben
ja,
die gemacht?
Genau.
Ich hab dir hin und wieder zugehört in der Konferenz. Es liegt ja in der Natur der Konferenz, dass man auch den Kollegen zuhört.
Ich habe dir auch zugehört. Du hattest zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten, ne? Und
ich
beinahe
hatte ein geiles Spiel. Also erste Halbzeit
Leipzig-Frankfurt.
Ja, Leipzig richtig, richtig gut, muss man echt sagen. Frankfurt aber auch gefühlt wirklich nicht auf dem Platz. Jetzt muss man immer sagen, es lag auch an der Wucht von Leipzig.
Ich glaube, Frankfurt hat wirklich Körner gelassen,
naja,
mental
aber,
unter der Woche.
Okay, ich meine, ich wollte gerade sagen, Leipzig hat auch gespielt gegen Manchester City.
Aber mit einem total positiven Ausgang und mit einer supergeilen zweiten Halbzeit.
Ja, jetzt pass auf, aber interessant ist ja, dann kommt Frankfurt in der zweiten Halbzeit, ne? nach der 2-0-Führung für Leipzig. Und dann in der Kabine haben sie sich wahrscheinlich gesagt, so Freunde, so wollen wir hier aber nicht. Dann wären sie auch übrigens abgeschossen worden, wenn sie so weitergespielt hätten. Ja. Und plötzlich, also am Ende kann das übrigens locker ein Unentschieden werden. Ja, die Frankfurter haben 2-3 unglaubliche Chancen. Aber für mich das Wahnsinnigste an diesem Spiel war, wie der Djibril Sow den rein wämst zum 1-2 Anschuss.
Ja. Föhnfrisur.
Ey, ohne Scheiß. Der war ja einen Meter weg vom Torhüter, aber auf Kopfhöhe. Ich glaube tatsächlich, der hat eine neue Frisur gehabt danach, der Keeper, der Blaswig. Weil da muss ein Luftzug gewesen sein. Ein unglaublicher Hammer, habe ich in der Form selten gesehen. Wäre spannend, da mal die Kilometeranzeige zu haben, mit welcher Wucht der da
eingeschlagen hat. Ja, ist oft interessant, sehen ja, ich weiß nicht, kam der aus, ich hab das Tor.
Der kam so Höhe, Elfmeterpunkt, glaube ich. So ein,
und kam der aus der Gegenbewegung? Also oft sehen die Tore.
Nee, kam der nicht. Nee, der kam.
Ah, okay, dann ist auch nicht verzerrt. Oft sehen Schüsse nochmal doppelt so hart aus, wenn sozusagen an 16er zurückgelegt wird. Und
ja,
dann
der kam
den rein,
so ein bisschen aber zurück, aber. Ey, das
aber trotzdem war so eine Wumme, sagst du. Ich habe es auch gesehen. Also
ich habe wirklich, ich meine auch ganz kurz, hätte der Blaswig eine Dauerwelle gehabt, hätte ihm da reingeföhnt. Also das war wirklich, das war irre. Und in letzter Zeit habe ich echt ein paar Mal Glück gehabt. Es war wieder so ein richtig schönes, unterhaltsames Fußballspiel. Dazu muss ich sagen, für mich ist ein Fußballspiel dann unterhaltsam, wenn es wirklich Tormöglichkeiten gibt, wenn es so Geschichten im Spiel gibt, wo man denkt, eigentlich schon gelaufen, dann droht es doch noch zu kippen. Also es muss irgendwie so ein Storytelling möglich sein. Und das war es durch diese zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten heute. Klar kann Leipzig auch am Ende das Dritte machen. Es war ein geiles Fußballspiel und hat Bock gemacht, wenn ich dagegen Jonas Friedrich gehört habe mit seinem Hertha Augsburg.
Ja, aber ehrlich gesagt, bei mir, also das
bei war
jetzt. War
auch nicht so super, ne?
Nee, ehrlich gesagt, vor allem auch das, was du sagst, es waren wenig Torchancen, die Werder geil genutzt hat. Ja. Und es war ja so gar kein. Also, weißt du, es war auch mit dem 2-0 gefühlt schon klar, das war's. Und das 3-0 fällt ja jetzt auch nicht in der 80., sondern es fällt halt in der 60. Ja. Da war niemals ein Ansatz. Außer vielleicht die ersten 10 Minuten, da hat sich's ein bisschen abgezeichnet, dass Bremen besser ist, noch nicht so sehr. Da war nicht mal ein Ansatz, dass Bochum in dieses Spiel nochmal zurückkommen kann.
Ja, gleich ähnlich also, war es wohl bei Köln-Wolfsburg. Das war auch nicht so spektakulär, wie Martin Groß uns geschildert hat. und dann war eben noch Dortmund. Und da müssen wir jetzt wirklich drüber reden. Das ist der 9. Sieg im 9. Spiel in 2023. Es sieht so aus, als sei der BVB in der Lage, weil sie eben auch diese schmucklosen Dinger einfahren.
Absolut.
Ne?
Wir haben alle heute gedacht, heute wäre doch mal wieder
so
ein Moment.
Also ich habe in der Besprechung gesagt, eigentlich ist heute der Tag, wo Dortmund in Hoffenheim verliert. Hoffenheim total im Abwärtstrend, Dortmund hurra, hurra. Eigentlich ist das dieser Tag, wenn der Mechanismus, von dem ich immer gesprochen habe, bei Borussia Dortmund wieder gegriffen hätte. Das scheint nicht so zu sein. Ich sag dir was, Schmizo, es wird am Wochenende 1. April und ich denke und hoffe, dass es Topspiel am Samstagabend wird. Bayern München gegen Borussia Dortmund.
Kann doch nicht.
Ist noch nicht terminiert.
Ja, aber das wird doch nicht. Ich meine.
Es muss nicht zwingend sein. Ich weiß nicht. Nee, weiß ich nicht.
Also da würde ich mich. Ich glaube, seit es das Topspiel gibt, erinnere ich mich nicht, dass Bayern Dortmund mal zu einem anderen Zeitpunkt gewesen wäre. Und beim Revierderby war es anders. Das war oft 15:30 wegen Polizei und so, genau. Ich glaube, dass Bayern Dortmund war noch nie nicht Samstag 18:30
Uhr. Du hast die besseren Drähte zur DFL, du wirst das wissen.
Nein, das stimmt nicht. Ich habe nur das bessere Gedächtnis. Ja. Den rechten Arm der DFL, den hast du.
Das ist nicht der rechte Arm, das ist der lange
Arm. Der lange Arm, was habe ich gesagt? Der rechte Arm, das macht überhaupt keinen Sinn.
Der hat übrigens wieder Karneval gefeiert, bis der Arzt kommt.
Ja?
Ja, der war wieder
gnadenlos.
Das kann ich nicht beschreiben, was das immer sein soll, wie er da rumläuft. Aber
ach so, der macht nicht so Super Mario oder was man dann erkennt.
Ich glaube, bei ihm ist es so, dass er eigentlich in erster Linie Verkleidung raussucht, wo alle sagen, um Gottes Willen. Und das findet er geil. Also jetzt nicht irgendwie so hier im
jetzt nicht nackt.
Nein, überhaupt nicht.
So, was immer, du machen. Du hast auch mal den Naked Man gehabt. Ach nee, das war ja gar nicht zu Fasching.
Ich habe mal nach dem Sieg beim Freiluftturnier auf Emst oben in Hagen, beim Basketball-Hobby-Turnier, habe ich nackt die Polonaise im Feuervogel angeführt. Aber da gab es noch nicht so diese Geschichte mit alles wird fotografiert. Da hat Berti mich heute nochmal wieder dran erinnert.
Ja, das Thema hatten wir heute schon zum zweiten. Ich möchte diese Bilder im Kopf.
Nein, ich möchte auch nicht
das Thema wechseln.
So, bei Dortmund waren wir. Und ich glaube tatsächlich, wenn die es schaffen sollten, in München zu gewinnen, was weit weg ist war in den letzten Jahren, dann kann das echt passieren, dass dies Jahr nicht Bayern München deutscher Fußballmeister wird.
Bayern automatisch gegen Union?
Ja, da habe ich ja letzte Woche in der Ganzparade gesagt, 5-0 für Bayern.
Stimmt, die habe ich gesehen. Ja, was auch nicht aus der Luft gegriffen ist.
Also die Bayern wollen zeigen, so Freunde, hier gibt es gar nichts zu holen. Und bei Union warte ich ja immer darauf, dass irgendwann mal die Puste ausgeht. Jetzt wieder dieses Ding gegen Ajax da in der Europa League.
Naja, wenn wir ehrlich sind, ihr Puste-Ausspiel hatten sie aber gegen Schalke. Ja. Also dieses 0-0, das war wirklich eins, da muss er eigentlich jedem die Kohle zurückgeben.
Ja, aber da holen sie einen Punkt. Ja? Also es machen sie dann schon irgendwie, also ein Einbruch ist meilenweit entfernt, aber ich bleibe auch dabei, ich bin keiner, der einknickt. Mein berühmt-berüchtigtes Bauchgefühl sagt mir, dass die in München sich ein paar fangen. Jetzt stell dir aber vor, es gibt einen Unentschieden oder Union Berlin, irgendwie gewinnen die knapp in
hast du es damit. Wir müssen den Podcast schnell rausschießen, dass die noch alle hören können, bevor die Bayern spielen. Du hast ja in der Glanzparade schon, ist ja schon gejinxt.
Ich stehe ja auch dazu. Weißt du, ich schäme mich ja auch nicht dafür.
An alle Bayern-Fans.
Ja, und pass auf, ich lache mich ja über alle kaputt, die dann immer hinterher kommen und der Buschmann hat ja gar keine Ahnung. Das finde ich immer so geil. Dass jedes Mal sitze ich da und grinse in mich rein, wenn die Idioten kommen und sagen, der hat ja gar keine Ahnung. Also nochmal, Freunde, nach einem Ereignis weiß ich auch, wie es ausgegangen ist.
Dann muss man erklären, warum. Und davor erklären, warum und man glaubt, wie dann.
Aber pass auf, nachher erklären, warum ist übrigens auch dann immer relativ einfach. Das kannst du ja nicht vergleichen mit einem Bauchgefühl oder einer Einschätzung vorher. Also erklären.
Aber das ist doch unser Job. Nee, wobei unser Job ist währenddessen.
Du hast unser recht. Job ist vor allem nicht, so blöde und schwachsinnige Bauchgefühle rauszuposaunen, wie ich das tue. Aber das mache ich einfach, weil es Spaß macht.
Ich mache das auch gerne. Zeugt für mich aber auch schon von Expertise, wenn man sich das überhaupt traut.
Ja, manchmal legt man aber auch. Ich verstehe auch nicht, warum
das ist
daneben.
Ich verstehe auch nicht, warum ist mir auch völlig, warum du auch mal daneben liegst. Aber ganz kurz, also Dortmund, das Einzige, was ich nicht verstanden habe, ich weiß nicht, ob das inzwischen aufgelöst wurde, ich meine, du hast wahrscheinlich auch keine Zeit, dich damit auseinanderzusetzen, der pfeift nach diesem Tritt von Emre Can, ich glaube gegen Akpoguma, und jetzt Sosa 2-1, so. Der VfB dominiert die zweite Halbzeit und ist jetzt wieder da. Ach, irgendwie ist das schon auch immer cool, wenn wir so ein Ding während des Podcasts.
Ja, ich weiß nur nicht, ob das für die Hörerinnen und Hörer
wahrscheinlich eher cool nicht.
Ist. Wahrscheinlich die sagen wahrscheinlich, nicht. Ja super, das weiß ich doch schon,
wie das ausgegangen ist. Ja, du hast recht, wir machen lieber einfach weiter. Also, Can tritt ziemlich deutlich Akpoguma. Das war jetzt nicht ein gelbwürdiges Foul oder was weiß ich, aber es war einfach ein Tritt unten an Richtung Achillessehne, sage ich mal. Es war einfach ein Foul. Oh, ich muss kurz gucken. Das ist natürlich vom Torwart das Fährmann, ne? Oh Gott, das ist natürlich ein Monsterbock.
gedunnelt. Och.
Boah, das, der war fies. Aber wirklich zentral. Ja,
den kann er eigentlich locker aufnehmen.
Ja, aber ja, wirklich ganz easy. Das wäre jetzt hart, wenn. Moment, wieso steht da noch ein. Ach doch, da ist das Tor. Ja, auf jeden Fall, der kriegt einen Tritt. Schiedsrichter entscheidet im Freistoß. Strafraum. Schiedsrichter wird gesagt: guck mal, Tritt ist eindeutig nicht mal auf der Linie. Es war innerhalb. Und dann sagt er: Schiedsrichterball. Mhm. Ich hab's gar nicht. Kai hat ja auch. Ja, hä, das ist jetzt interessant. Mhm. Ich meine, du kannst. Also. Buschi, wir haben es doch regelmäßig in Dingen, wo du im Mittelkreis einfach pfeifst und kein Mensch sagt was, wird oft kein Elfmeter gegeben, weil man muss da einfach unterscheiden zwischen Kontakt und leichtem Foul oder ist ein Elfmeter, wie du gesagt hast. Es ist einfach ein bisschen so, ich mag das irgendwie auch nicht, aber sonst nimmst du ja dem Verteidiger jede Chance, weil dann haben wir wirklich, bis sich alle darauf eingestellt haben, 3 Elfmeter pro Spiel. Aber du kannst ja nicht. Ich hätte es übrigens verstanden, wenn er sagt, ja, da ist ein leichter Tritt. Aber für mich war es einfach ein Foul. Und das kann der doch nicht zurücknehmen, wenn er dann sagt, ja, nee, aber für einen Elfmeter reicht es mir nicht. Aber hast du auch nichts mehr gehört, oder?
Doch, ich hab hinterher die Aussagen gehört. Das, überraschenderweise sehen die Dortmunder das anders als die Hoffenheimer.
Ja.
Ich finde die Entscheidung richtig, weil nicht jeder Kontakt im Strafraum ein Foul ist.
Ja.
Und das war mir die, wenn ich mir das Trefferbild und die Bewegung anschaue und auch wie Akpo Guma sich übrigens direkt danach verhalten hat, war das für mich eine sensationelle Entscheidung. Ob das alles nach den Regularien des Video Assistant Referee, wann der wie da eingreifen darf, korrekt ist, sage ich dir ganz ehrlich, Schmizo, das weiß ich nicht mehr, verstehe ich alles nicht mehr. Das ist der Pferdefuß an der Geschichte. Aber unterm Strich steht für mich, dass eine Aktion im Strafraum war.
Ja.
Und dass diese Aktion aber nicht elfmeterwürdig war. Und das ist die komplett richtige Entscheidung in meinen Augen. Es ist die komplett richtige Entscheidung. Weil es war ja nun mal im Strafraum.
Ja. Ja, war es eindeutig. Oh, so. Riesenparade von Fährmann. Entschuldigung, das macht auch gar keinen Sinn. Für
mich ist das eben kein elfmeterberechtigendes Foul. Da das aber da stattgefunden hat.
Ja.
Musst du dann irgendwas entscheiden, wie du mit der Situation im Strafraum umgehst?
Ja, ist eigentlich krass, ne? Weil, aber doch, nach den Regularien ist das total okay, weil er pfeift faul. Der VAR muss ihm sagen, du, guck mal, das war aber im Strafraum, dann ist das ja ein Elfmeter. Und
dann,
ab dann wird es überprüfungswürdig, ist ja einer der 4 Fälle, wo der Videoassistent.
Und dann sehen sie, oh Gott, ist das wirklich Elfmeter?
So, und dann bewertet er die Szene quasi nochmal ganz neu und dann kommt er zu dem Schluss, ja, wobei, du hast schon recht, man kann dazu kommen. Ein so hartes Foul. Aber ich glaube, witzigerweise, über den Freistoß hätte sich niemand so groß aufgeregt.
Nein,
wäre
es ja auch. Nein, dann kannst du auch eher sagen, Schwamm drüber.
Ja.
Ja. Und, aber deshalb, weil es eben innerhalb war.
Aber gut, dann war es doch so, so hat es Kai ja auch begleitet. Ja. Das war dann auch wirklich die, ist ja auch absolut legitim,
und
zu was anderem
zu kommen. Und das finde ich tatsächlich, wie gesagt, ich habe schon lange keinen Bock mehr auf den VAR. Ist mir auch egal, ob am Ende mehr Entscheidungen in die richtige Richtung gelenkt wurden. Diese ganzen Geschichten in den letzten Wochen, hör mir auf, das Rot gegen Kolo Muani von Frankfurt in der Champions League.
Wir müssen aber ehrlich gesagt, weil mich schon, ich würde gerne so ein bisschen schon gleich noch Champions League Bilanz machen.
Aber nicht mehr so
machen.
Viel.
Nee, müssen wir nicht
wir wollen
viel
mal diesmal
machen.
Nicht so lang werden. Ich muss nach Hause. Es gibt
aber,
zu Hause vielleicht noch was zu essen,
aber
was
Buschi,
nicht
dann,
2 Tage
dann,
schon im Kühlschrank liegt.
Buschi, dann lass doch kurz diese, weil ich ja da gerne drüber rede. Und wenn, du kannst dann, oder ich müssen wir auch gar nicht lang diskutieren, aber beim VAR, weil du sagst, mich nervt er auch. So, und für mich ist aber, was wir nicht mehr zurückdrehen können, für mein Gefühl, ist das mit dem Abseits.
Ja, vielleicht kann man das dann darauf begrenzen.
So, und ich finde auch, lass
Leg
doch
die
den VAR
Linie an und gut ist.
Einfach mit Schwarz-Weiß-Entscheidungen arbeiten und dann bitte die Challenge-Flagge. Für mich ist alles andere nicht mehr. Und das ist für mich das Höchste der Gefühle. Und ich könnte übrigens selbst da
wann
auch
darf
damit
die bei
leben,
jeder Entscheidung darf die einmal pro Halbzeit oder wie von jedem Coach geworfen werden?
Da würde ich wirklich sagen, genau, da würde ich wirklich sagen, eigentlich reicht einmal pro Halbzeit und ist dann dein Ding, ob du halt sagst, von mir aus kannst du auch sagen, ich werf die bei einem bei irgendeinem Freistoß, der nicht gegeben wurde im Mittelfeld, ist halt dann dein Pech, wenn er nicht umgedreht wurde. Deswegen werden die Trainer das, glaube ich, nicht machen. Aber das, Buschi, das wäre für mich das Einzige, weil wir müssen weg von diesem, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Verbessern wir gerade Entscheidungen oder sind wir immer noch nur bei klaren Fehlentscheidungen? Offiziell sind wir immer noch nur bei klaren Fehlentscheidungen. Dafür, finde ich, wird verdammt viel gerade rausgegangen. Ich wirklich, für mich ist das, ich will nicht mehr dieses, und es ist beim Abseits schon schlimm genug, es fällt ein Tor und ich sage, wir müssen mal gucken, das ist schon schlimm genug. Aber das kriegst du wahrscheinlich nicht mehr umgedreht. Aber bei Handspiel und roten Karten und da bin ich.
Übrigens auch bei einer Challenge wirst du die ewig langen Diskussionen danach trotzdem haben. Das siehst du ja auch am Football, ne? Gibt es das übrigens auch. Dann wird eine Entscheidung getroffen.
Das finde ich auch okay. Ich will ja nicht aufhören zu diskutieren.
Der Trainer hat, sie gefordert. Ne? Das,
genau, aber ich will das nicht mehr, weil es ist nicht handelbar. Wann greifen wir ein, wann nicht? Es ist nicht machbar.
Ja. Ich werde mit allen Entscheidungsträgern darüber sprechen, dass du das forderst, eventuell.
Was ist denn dein Vorschlag?
Die Idee finde ich ganz gut. Alles andere ist für mich Quatsch und ich kann das nicht mehr. Mir nimmt das so viel von den Emotionen. Ich weiß, jetzt kommen Leute, aber so, das ist naiv und fußballromantisch. Ich habe keinen Bock mehr, weil ehrlich gesagt, gefühlt, sind die Diskussionen auch über, war die Entscheidung jetzt richtig oder nicht, die ist überhaupt nicht geringer geworden, trotz des oder wegen des Video Assistant Referee. Manchmal habe ich das Gefühl, es wird mehr diskutiert.
Ich habe auch das Gefühl, es wird viel mehr diskutiert. Also denk mal heute an das weggenommene 2-0 der Dortmunder. In dem Spiel war ja noch was, ne? Wo es dann diesen, wo den
ja, du aber erst das war in der korrekt, das war ein klares Foul.
Es war absolut korrekt. Ja. Aber es ist doch eigentlich Wahnsinn. Das war ja weit davor in der Entstehung.
Wenn das immer so gut laufen würde,
ja,
wie die beiden Aktionen heute im Hoffenheim-Dortmund-Spiel.
Bockstark kann man übrigens auch mal sagen, ne? Ja. Das stimmt. Bockstark vom ganzen Schiedsrichter gespannt.
Dann würden wir übrigens hier wahrscheinlich gar nicht darüber schon wieder philosophieren, ob das Sinn macht, so wie es jetzt ist oder nicht. Also von daher eine Challenge-Flagge einmal pro Halbzeit pro Team finde ich eine gute Idee. Und meinetwegen, weil das ist wirklich unterm Strich gerechter geworden, abseits oder nicht. Auch da fehlen mir dann genau, was du gesagt hast, oft die Emotionen bei Fans, bei Spielern, bei Kommentatoren, genau. Weil sie eben alle denken, man lieber noch erstmal abwarten.
Ja, eine totale Kacke, weil früher hast du, es gab auch diesen kurzen Zuckermoment, ist die Fahne oben oder nicht? Aber der war ja direkt, der war sofort, der war unmittelbar. Jetzt bist du eine halbe Minute in der Schwebe. Und das ist echt, es ist so, ich hatte letztes Mal, bei mir war es so krass, weil ich immer jemand bin, der sich dem nie hingeben wollte. Du kommst gar nicht mehr dazu. Ich habe letztes Mal Liverpool kommentiert, die machen zwei Tore, die beide hauchzart onside sind, perfekt gespielt. Aber ich habe bei beiden Malen direkt das mit eingepreist und ich hasse es eigentlich.
Aber dann lass uns noch kurz über die Champions League sprechen. Frankfurt, die war, ich habe Real geguckt.
Können wir dann bei der roten Karte, was sagst denn du? Kolomoani.
Naja, so wie ich das Regelwerk heutzutage verstehe und wie es ausgelegt wird, ist das eine klare rote Karte. Ich habe auch von Manuel Gräfe auf Twitter gelesen, dass er sagt, nee, man sieht in der Zeitlupe deutlich, dass das Rückziehen, Zurückziehen, Abstoppen der Bewegung von Kolomoani da ist, dass man da eventuell nur gelb geben kann. Alles, was ich bisher in dieser Saison, in den Vorjahren ehrlich gesagt auch gesehen habe, und zumindest bis zur fünften oder achten Zeitlupe wäre ich immer auf dem Standpunkt geblieben und hätte gesagt, also zumindest, und darum geht's ja, ist Rot hier keine klare Fehlentscheidung. Nie darum geht's Leben. Ja. Also wenn da jetzt der VAR gekommen wäre, da ist ein Schiedsrichter, das hat mir Jonas Friedrich heute nochmal bestätigt, ich habe das ja nur alles in der Zusammenfassung hinterher im Nachgang mir mal anschauen können, aber mir hat Jonas Friedrich, der das Spiel ja live kommentiert hat, hat bestätigt, der Schiedsrichter hat eine super Leistung gebracht, wirklich eine richtig gute Leistung, steht gut in der Situation.
Er steht drei Meter daneben.
Und zieht sofort rot. Ja. So, und dann soll der VAR kommen und wo wir, wie gesagt, in der achten Zeitlupe dann vielleicht erkennen können, dass da im letzten Moment so ein Abstoppen ist und das eben doch nicht so krass ist, wie es in Real gewirkt hat. Aber dann zu sagen, da muss der VAR eingreifen, halte ich, also so wie es, da sind wir wieder beim Thema Schmizo. So wie ich es eigentlich verstanden habe, ist es keine Situation, wo der VAR überhaupt eingreift. Also der guckt sich das an, aber er greift nicht ein, weil das zum Schluss
Wahnsinn
kommen muss.
Gewesen.
Das ist keine klare Fehlentscheidung. Von daher, ich verstehe aber auch jeden Eintracht Frankfurt-Fan, der sagt, aber Leute, wer mal Fußball gespielt hat, der sieht doch, was da passiert. Ja, aber das ist ja nicht das Regelwerk. So, und von daher, nach Regel für mich, so wie ich es verstanden habe, nicht VAR eingreifenswert. Und damit, so wie ich die Situation in Real gesehen habe, eine glasklare rote Karte. So, von daher gibt es für mich da, Ich weiß, wir haben mit dem Herrchen von Barnabas da vor allem du eine Diskussion gehabt, weil er als Eintracht Frankfurt-Fan das anders sieht. Ich glaube aber, die Leute nervt einfach nur noch, dass sie nicht mehr wissen, wann, wo, wie jetzt der VAR eingreift. Aber von der ursprünglichen Regelung war das bei Betrachten der Gesamtsituation überhaupt keine Situation, wo der VAR eingreift und sagt, klare Fehlentscheidung, guck dir das nochmal an.
Ja.
Oder überstimmt oder wie auch immer.
Also klare Fehlentscheidung wäre ja eh Wahnsinn gewesen, weil es gab ja so viele, die gesagt haben, für sie ist es glasklar rot. Und dann gibt es viele, die sagen, nee, dunkelgelb.
Aber da musst du halt immer, du musst bei den Geschichten, das kommt ja noch dazu, da hat der VAR übrigens auch null Abhilfe geschaffen. Das war früher schon so, ohne VAR, nach Betrachten vieler Zeitlupen. Am Ende ist es immer eine Frage, wie du diesem Spiel gegenüberstehst. Und natürlich werden Frankfurt-Fans wahrscheinlich zu 90% oder 95% sagen, niemals eine rote Karte. Mhm. Die sind aber in dem Moment nicht zurechnungsfähig, was das Regelwerk, so wie es vorgesehen ist, betrifft. Übrigens vollkommen verständlicherweise und irgendwo zu Recht. Nur ist das eben die Krux an der Geschichte. Ne? Wenn das umgekehrt gewesen wäre und ein Schiedsrichter, jetzt stell dir das mal vor, ein Spieler von der Osimhen hätte diese Aktion gegen einen Frankfurter gehabt.
Hätte kein Mensch in Deutschland drüber geredet, dass das vielleicht eine Fehlentscheidung war.
Jetzt ganz perverse. Und der Schiedsrichter, jetzt stellen wir uns nur, ist hypothetisch, ich weiß, wir stellen uns die Situation vor, Osimhen hat die Aktion gegen Rode. Nee, Rode hat gar nicht gespielt, ne, glaube ich. Gegen Götze. So.
Ja.
Und pass auf. Und der Schiedsrichter pfeift und gibt eine rote Karte gegen Osimhen. Und dann greift einer ein und sagt, oh nee, das ist auf keinen Fall rot. Der geht raus und sagt, kein Platz.
Da wäre ich ausgerastet.
Und dann stell dir jetzt die Eintracht Frankfurt-Fans vor. Ich weiß, das ist total schwierig für die, sich das vorzustellen. Ist übrigens auch kein Frankfurter Phänomen, gilt ja für alle. Aber nur, um sich das nochmal in den Kopf zu rufen. Natürlich werden die alle ausgeflippt. Das, was sie jetzt gefordert haben. Wenn das umgekehrt passiert wäre, wären die ausgeflippt. Da wäre die Bude abgerissen worden. Und das muss man, glaube ich, wirklich immer so im Hinterkopf haben, wenn man sich dann auch so ankackt, ob öffentlich oder nicht öffentlich. Das spielt einfach eine große Rolle, was da an Emotionen bei den Zuschauern, bei den Fans vorhanden ist.
Absolut.
Das ist ganz wichtig.
Absolut.
Also ich habe das ja bei euch, also bei Barnabas Herrchen und bei dir auch so ein bisschen verfolgt und hatte auch so den Eindruck, ihr wart da sehr unterschiedlicher Meinung. Du halt in deiner doch manchmal sehr kalten, analytischen Art, die du auf Twitter präsentierst.
Ja.
Und dann ein angestochener Eintracht Frankfurt-Fan, der einfach sickig ist, dass seine Mannschaft bei diesem großen Feiertagsspiel da in der Champions League gegen Neapel chancenlos ist und dann treffen diese kalte, glatte Analyse
trifft jetzt, auf jetzt hörst Emotionen. Du mal auf mit dem Kokolores. Also, folgendes.
Ah ja, deine Tweets zu dem Spiel waren schon wieder sehr aus.
Ja,
das war schon wieder Klugscheißer-Modus. Ja. Was du da wieder, der eine tiefe Ball und tralala. Hör auf,
das war einfach
rein. Neapel geil, Frankfurt im Moment chancenlos. Aber diese
Halb-Pseudo-Analysen immer. Das ist halt das Problem.
Da hat der Sascha sich, glaube ich, auch drüber aufgeregt.
Null.
Weil seine Mannschaft verloren hat. Doch, ja, weißt du gar nicht, weil du keine Empathie hast.
Ich sage dir für mich,
du musst empathischer
das
werden.
Das ist halt was für mich, das, also wenn du schreibst, Frankfurt geil gespielt, ist das für dich so eine Tiefenanalyse wie für mich das, was ich geschrieben habe, weißt du? Weil ich einfach
schwer
weil
mit Tiefenanalysen auf 140 Zeilen auf Twitter.
War auch keine Tiefenanalyse, es war für mich eine Kindergartenanalyse. Ich verstehe nur einfach das Spiel so viel
dann
besser als du.
Spielverlagerung das oder wie das alles heißt, dann mach das doch.
Buschi, ich kann doch
aber
nicht
räum nicht die Kohle ab, weil du beim Fernsehen
doch,
arbeitest.
Ich kann doch nichts dafür, dass ich Fußball so viel besser verstehe als du.
Du verstehst
ihn? Da kann ich mich doch überhaupt, dafür kann ich mich doch
hier nicht. Und jetzt vertrete ich Barnabas Herrchen. Du verstehst, Leute wie
Schluss.
Du verstehst
es war ein
Fußball
Spaß.
Gar nicht so
es
viel.
Es war ein Spaß. So, lass mich jetzt ausreden.
Das ist kein
lass
Spaß.
Mich jetzt auch mal
für
was
mich
sagen.
Ist das kein Spaß.
Für mich war das ein großer Spaß. Deswegen habe ich auch gelacht, während ich das gesagt habe. Ganz kurz, also mir wäre es lieber, wenn das Regelwerk umgestaltet würde. Ich bin nochmal bei Colomani, dass du schwer entlastet wirst, wenn du davor der Ballführende warst. Da wäre ich übrigens voll d'accord. Dann würde es, das muss man aber einpreisen, dann würde es übrigens quasi keine roten Karten mehr geben für einen Ballführenden. Dann gibt es fast nur noch Tätigkeiten. Und finde ich auch nicht. Ich sage nur, mit der Richtung könnte ich leben.
Aber das kann auch fürchterlich in die Irre führen.
Kann es auch, weil am Ende, ja.
Du kannst übrigens auch, pass auf, um es mal ganz kurz zu machen. Du kannst dir den Ball zu weit vorlegen, kannst hinterhergehen, rutschen, siehst, dass der Verteidiger an den Ball kommt. Der ist ja sowieso 60 Minuten auf den Sack gegangen.
Ja.
Und du sagst, okay, und jetzt?
Du hast völlig recht. Ne? Das wäre übrigens der Preis. Deswegen finde ich das auch nicht so leicht, aber ich könnte mit einer Anpassung in die Richtung leben. So wie es normal gepfiffen wird, dass das keine Riesenrolle spielt, sage ich jetzt mal. Weil ehrlich gesagt, mal drastisch formuliert, hätten wir dann fast nur noch Tätlichkeiten, die rote Karten sind. Weil außer einer Tätlichkeit geht keiner so bescheuert hin und sagt, ja, und ich meine, das natürlich hätte das nicht böse gemeint, aber man kann ja jetzt auch nicht sagen, Kolumuani, also manche haben ja geschrieben, als wäre der mit angewinkelten, angezogenen Beinen am Ende. Nein, sorry, der hat den volle Lotte
erwischt. Der hat unterwegs, der hat aber unterwegs auch schon gemerkt, das ist ja dann bei der achten Zeitlupe
zu erkennen.
Der hat gemerkt, scheiße.
Jetzt, genau, genau. Das war nicht bösartig. Aber ganz ehrlich, wenn wir nur noch sagen, nur voll durchgedrückte Beine, ja, dann sind wir nur noch, dann gibt es keine Rot-Fouls mehr. Dann, gibt's dann nur noch sind wir
bei Uruguay 1966, wissen Sie, wie die Fußball gespielt haben. Alles, was sie bewegt, wird kaputt getreten. Die Südamerikaner, also vor allem Uruguay, mach dich mal schlau, Fußball-Weltmeisterschaften 50er, 60er Jahre, auch 70er noch.
Krass, haben die so, okay.
Kannst du dir nicht vorstellen.
Habe ich
Troche
nie hieß, was ich, von einer.
Nie was
hieß
von der gesehen, Troche? Das waren richtige Schlechter.
Und das andere, da bist du übrigens schon richtig auf der richtigen Fährte. Ich habe es schon oft genug gesagt, ich bin kein großer Freund der italienischen Liga. Bei mir geht das dann fast so weit, weil die mich auch immer so genervt haben. Ja, dass die mich so genervt haben, alle mit
ihrem Fußball. Aber alle schwärmen so von Neapel.
Ja, und ich war dann wirklich baff und ich sag's dir ehrlich, deswegen, auch wenn du es natürlich maßlos überzeichnet hast, ich habe dieses Spiel und ich glaube, jeder weiß, wie ich mit der Eintracht gefeiert und dann irgendwo auch, dann leidet man auch ein bisschen mit, weil man immer
angespannt ist. Das gehört sich aber nicht als Sportjournalist.
Tut sich auch eigentlich nicht, aber so bin ich halt. Ein
bisschen nötige kritische Distanz zu wahren.
Könnt ihr das mal bitte gegenschneiden, wie er mich vor 5 Minuten als aalglatten Analytiker verteufelt und mir jetzt, was soll ich denn eigentlich machen, deiner Meinung nach?
Lernen.
Ich weiß, du bist unerträglich.
Heute finde ich schön. Heute ist ein schöner Podcast.
Das, was der geschrieben hat auf
Twitter. Der hat recht gehabt, natürlich.
Dass du ein Vollarsch bist.
Das haben wir auch.
Aber mit einer sympathischen Note.
Wenn es Kritik an unserem Podcast gibt, dann ist es auch meist, was für ein widerlicher, erbärmlicher, schlechter Mensch ich bin.
Aber ich muss das jetzt nochmal vorlesen, damit auch alle wissen, wovon wir reden. Es war wirklich eine göttliche Rezension bei Apple Podcast. Es verkehrt keine Sendung, in der Schmizo nicht gedisst wird. Buschmann macht ihn Woche für Woche fertig. Ich jedenfalls find's geil. Schmizo ist und bleibt ein sympathischer Partieträger, während Buschmann sich verhält wie ein Vollarsch, aber all das dann doch immer mit einem Augenzwinkern. Weiter so. Das ist und dann noch passend dazu abgerundet, der Mann nennt sich für seine Rezensionen auf Apple Podcasts Hodensack 82. Das rundet das ganze Bild einfach besser ab.
Wobei ich das mit dem Augenzwinkern nicht verstehe.
So, wo war ich eigentlich?
Neapel.
Ja, Buschi, ich war überrascht, wie sehr mich Neapel geflasht hat, weil das hatte für mich ja gar nichts von dem Fußball, den ich nie, sondern die spielen ja alles mit einem Genie, einem Tempo, einer Offensivintention. Ich war eine Viertelstunde begeistert von der Eintracht, dass sie sich gar nichts geschissen hat. Und dann hat Neapel da ein Feuerwerk abgebrannt. Ich war so begeistert von Neapel, dass bei mir fast weggewaschen war. Normalerweise wäre ich da wie so ein schlecht gelaunter Bengel auf der Couch gesessen und hätte gesagt, was soll die Scheiße? So, dass meine Frankfurter in Anführungszeichen, so fühle ich ja dann mit deutschen Mannschaften, wenn sie mich abgeholt haben, dass die da nichts hinkriegen. Das war nicht. Ich hatte so einen grenzenlosen Respekt, wie Neapel das geil gespielt hat. Das war der Wahnsinn.
Ja, auch da zitiere ich nochmal Jonas Friedrich, den Live-Spiel-Kommentator, der auch gesagt hat, die waren 2-3 Klassen besser als Eintracht Frankfurt. Und dann erinnern wir uns nochmal dran, die haben auch Liverpool 4-1 in der
Vorrunde geschlagen. Die haben den richtig einen verbraten. Erster Spieltag.
Marschieren vorne weg in Italien. Ja, die italienische Liga ist nicht die stärkste, aber ich meine,
aber die haben
Inter, Milan,
die haben
Roma,
Juve 5-1 planiert. So. Ne? Das musst du gegen Juve auch erstmal schaffen.
Ich sage trotzdem, aber das gebe ich jetzt mal hier an dieser Stelle zu, wahrscheinlich in erster Linie aus Unkenntnis, weil ich Neapel dieses Jahr
nur so
sporadisch gesehen habe. Ich warte dann doch mal ab. Ich glaube, dass sie sich jetzt gegen Frankfurt durchsetzen. Das würde mich überraschen, wenn die Eintracht das noch dreht. Aber, und damit kommen wir dann zu dem, was ich an dem Dienstagabend gesehen habe.
Ja.
Ich würde dann doch mal abwarten, wenn es für Neapel zum Beispiel gegen Real Madrid geht.
100% denn was Real Madrid
zwischen der 15. und 70. Spielminute in Liverpool gespielt hat. Ich habe nie, und jetzt kommt mir keiner mit, ja, aber Liverpool ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ist mir scheißegal. weil ich habe das Spiel gesehen.
Das in Anfield übrigens. Und in Anfield war Liverpool die ganze Saison noch relativ gut.
So, und pass auf, und du liegst nach 15 Minuten oder 14 Minuten 0-2 hinten in Anfield.
Das kann dann übrigens auch mal dreckig werden.
Und dann spielen die Fußball. Ich sag's dir, wie es ist. Ich habe zu Lisa noch gesagt, ich sag, du, ich guck mir doch jetzt hier nicht ein Champions-League-Spiel ohne deutsche Beteiligung ganzes Spiel an. Boah, ich bin da nicht weggekommen.
Ja.
Das war so geil. Und dann sind mir so ein paar Dinge aufgefallen, weil du mich ja immer so drangsalierst mit der Premier League. Und du bist ja da logischerweise dichter dran als ich. Und da habe ich mir Liverpool mal so ein bisschen gegeben und habe gedacht, so, jetzt machst du mal den kalten Analytiker.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Pass auf, ja, für mich das Auffälligste war tatsächlich, und nicht, weil Ancelotti hinterher gesagt hat, der entscheidendste Spieler, der den größten Unterschied ausmacht im Weltfußball momentan, ist Vini Junior, Vinicius.
Ja.
Ich habe das wirklich 2-3 Mal gedacht. Das ist jetzt kein Witz.
Ja.
Wenn der über die linke Offensivseite von Real auf in Richtung Tor oder an der Seitenauslinie erstmal langgeschossen ist und auf Trent Alexander-Arnold zugelaufen ist und dann, wenn es dann zu diesem Zweikampf kam, da ist mir klar geworden, warum Neville Southgate in der englischen Fußballnationalmannschaft Gareth Southgate, warum der den nicht rechts hinten stellt.
Ja.
Weil der defensiv, nochmal, ich werde jetzt Trent Alexander, Jürgen Klopp, hört er wohl diesen Podcast? Ich glaube eher nein. ich sage jetzt nicht, dass Trent Alexander-Arnold ein schlechter Kicker ist. Offensiv übrigens nach wie vor super Aktion.
Das ist doch ganz einfach.
Aber das ist ja defensiv gegen Vinicius. Das ist ja, als wenn du irgendwie ein Kindergartenkind gegen ein A-Jugendling spielst.
So wirkt es. Das ist der beste Offensiv-Rechtsverteidiger. Ich gehe sogar so weit, den ich jemals gesehen habe. Ich will nicht immer sagen, den ich doch. Ich wirklich offensiv.
Gut, du bist noch jung.
Ich habe nie was Besseres gesehen.
Denk mal an Andi Bremer.
Ist aber
rechts wie links.
Ja.
Nein, das war ein Spaß.
Okay. Ich dachte jetzt, du kommst mit Henning Matrigiani, weil Schalke gerade spielt. Übrigens geiler Typ. Der ist offensiv das Beste, was ich als Rechtsverteidiger jemals gesehen habe. Er ist aber, und das hat Jürgen Klopp halt in Perfektion mit seinem Team gemacht, die haben dem alles vom Leib gehalten, was ihn als Rechtsverteidiger outet. Und seien wir ehrlich, der ist... Ich will jetzt nicht böse sein, aber wahrscheinlich ist er nicht mal Premier League Mittelmaß, wenn es ganz pur um zum Beispiel 1-gegen-1 verteidigen geht. Das geht nur in diesem unglaublichen Pressing-System, wo er, wenn dann mal in Laufduelle muss, aber wo der nie das, was ein normaler Rechtsverteidiger von Schalke zum Beispiel ein ganzes Spiel lang macht, das hat Trent Alexander-Arnold für Liverpool gefühlt noch aber nie gespielt.
Aber ich sage dir noch was mir auch aufgefallen ist. Auch diese Innenverteidigung mit Virgil van Dijk und Gomez, später Matip, ist übrigens auch sehr extrem geschwommen. Nochmal, Real hat das auch wirklich geil gespielt. Und da sind ja auch ein paar, die kicken können dabei. Ne? Aber das fand ich auffällig. Ich fand, die ärmsten Schweine waren eigentlich die vorne, also ein Salah. Und dann, wie heißt der andere Portugiese noch, der vorne
Diogo Jota.
Nee, der ist das der dieser kräftige.
Es gibt noch Núñez?
Núñez.
Achso, aber der ist.
Ist das nicht Portugiese?
Der ist Kolumbianer oder Uru. Jetzt bin ich selber. Okay. Sag mal, bin ich jetzt.
Ja, durch. Ich weiß das nicht. Der ist ja auch physisch sehr, sehr stark.
Ja.
Und Salah, da siehst du auch immer wieder, dass er ein ziemlich geiler Kicker ist. Aber ich fand hinten Liverpool.
Er ist Uru.
Genau. Ich fand hinten Liverpool ganz schwierig im Mittelfeld. Da muss was passieren. Ja.
Für mich ist das übrigens
Fabinho ein Schatten seiner selbst.
Das ist unglaublich.
Bei Cedric ist auch keine 18 mehr.
Jahre alt. Ja, genau.
Wer war denn dieser Junge von
bei Cedric?
Da ist Potenzial.
Ja,
ein
Riesenkicker. Aber das ist auch, wenn der in die Liverpool-Mannschaft von vor 2 Jahren, wäre der einfach mitgerannt. Du würdest dir denken, die nächste Vollrakete. Genauso wie man es bei Trent Alexander-Arnold immer gedacht hat. Aber es ist alles, man muss auch sagen, Van Dijk, auch der leidet primär unter dem System. Aber es ist schon, sagen viele in England, es ist auch nicht mehr ganz dieses abartige Niveau, was er hatte vor dem Kreuzbandriss. Und dann kommt halt dazu, er muss jetzt in ganz andere Duelle. Er kann nicht mehr so oft ablaufen, den Körper reinstellen. Er muss viel mehr grätschen und Sachen machen, wo er nicht so stark ist, wie in dem, was ihn absolut Weltklasse macht.
Aber lass uns jetzt nicht nur über Liverpool sprechen, lass uns auch über Real Madrid sprechen. Und das war geil. Auch Benzema, dem sie ja so eine Formkrise andichten wollten. Es war auch nicht ganz so schlecht, was der gespielt hat. Dann der Modric. Ey, 37 ist der?
Das gibt's gar nicht. Und vor allem das Ding ist so, Buschi, was ist denn, wenn du hast ja nachgehakt ohne Ende, sehr hörenswerter Podcast. Es war wirklich geil, wo du bei den Großbrüdern warst, war richtig geil. Eine Tendenz gibt's ja bei Toni Kroos, welche hat er nicht verraten, aber er hat immerhin jetzt verraten, dass es schon eine Tendenz gibt. Ich sage dir ehrlich, selbst wenn die beide aufhören, was da auch Tchouameni, Kamavinga, das geht doch eins zu eins so
ja,
weiter.
Ja, und tatsächlich, das ist ja so ein Phänomen, das muss man ja wirklich sagen, dass dieser Verein, ich spreche jetzt bewusst nicht von der Mannschaft, dieser Verein scheint gebaut zu sein für die Champions League, ja. Weil es ist im Grunde egal, natürlich nicht ganz egal, sind schon ganz gute Kicker, die da rumlaufen, aber gefühlt ist es ja egal, wer da auf dem Platz steht, sie haben dieses Gen. Und das ist das, was ich meine mit so einem, da kann man wirklich vom Mythos Real Madrid sprechen, weil das funktioniert, das hört man übrigens auch raus, wenn man mit Toni spricht, das hört man immer raus, wie, ich glaube, er ist auch stolz, dass er es da so geschafft hat und wie sehr er diesen Mythos und diesen Club Real Madrid zu schätzen weiß. Das spürt man einfach. Ich glaube übrigens tatsächlich, dass er aufhört. Ich glaube das tatsächlich. Das ist mein Bauch.
Okay.
Nur mal, er hat außerhalb des Podcasts nichts gesagt.
Ja, ja.
Das ist wieder mein berühmt-berüchtigtes Bauchgefühl und damit eine gute Nachricht für Real Madrid. Das heißt, er spielt noch ein Jahr weiter, wenn ich das Gefühl habe, er hört auf. Aber das ist so, das empfinde ich so, kann ich mir bei ihm gut vorstellen. Der hat ja nur ein paar Minuten gespielt übrigens in Liverpool, Toni. Der hat ja Dünnpfiff.
Der ist ja nachgereist, weil er krank war.
Ja, das, der hatte Magen-Darm. So, hatte
ja, dem ging es nicht gut und eigentlich war damit gerechnet worden, dass er gar nicht dabei ist Minute noch dazugekommen.
War übrigens tatsächlich, jetzt machen wir das einmal hier noch, Werbung für einfach mal Luppen. Könnt ihr umgekehrt auch mal machen, ihr beiden Halbgescheiten übrigens. hat wirklich Spaß gemacht, weil.
Ja, gut, muss man sagen, du hast ja gar keine Werbung für unseren
Podcast. Hab ich gar nicht gemacht, ne?
Nee, du hast nur gesagt, es geht um meine Essgewohnheiten. Das ist natürlich kein Einschalter für alle, die jetzt ja mal sagen können, hier gibt's glatt gebügelte, eiskalte Analysen oder so.
Ich tue mich tatsächlich schwer, wenn ich in anderen Formaten oder so.
Buschi, ich finde das völlig richtig. Ich finde das total unangenehm. Wenn einer von den beiden gesagt hätte oder wenn Toni gesagt hätte, hier war witzig damals bei euch, das ist cool. Aber ich glaube, also der ist ja auch, daran denkt er in den Moment nicht. Und das meine ich übrigens nur faktisch. Nee, und damit ist, nee, und das ist total okay. Ja. Und dann, ich finde das auch ganz unangenehm.
Und es hat übrigens auch richtig Spaß gemacht, das muss ich sagen. Und man hat ja dann immer das Gefühl, zumindest das Gefühl, dass es wirklich wie mit Kumpels auf dem Sofa ist. Und da sitzt immerhin am anderen Ende neben Felix, den man da übrigens, der geht ja fast immer so ein bisschen unter, ist ja eher der Verschmitzte auch, ne, Felix Groß. Aber mit Toni sitzt dann da eben am anderen Ende auch einer, der eben immer noch bei Real Madrid eine tragende Rolle spielt und der dann da so offen und ehrlich plaudert. Das hat schon Spaß gemacht und Real sollte man auf der Rechnung haben.
Ich sag's dir ehrlich, wir können sie durchgehen. Ich sehe wirklich die Bayern gut unterwegs. Ich glaube, die machen das gegen Paris und ich sehe auch die Bayern in diesem. Bayern ist ehrlich gesagt so ein bisschen wie Real, als sie sich die Titel eingefahren haben. Es ist jeden Tag alles möglich in beide Richtungen. Und das ist oft in der Champions League hilfreicher als in der Liga, wo so ein pephaftiges Durchmarschieren hilfreicher ist, wo aber manchmal halt dann ein Überdenken einsetzt, was sich am Ende den Titel kostet. Mhm. Ich sehe Bayern und Real gut unterwegs. Ich sehe ehrlich gesagt sonst auch Paris, fand ich, also ohne Mbappé ist das eine Frechheit.
Aber der wird im Rückspiel von Anfang an dabei sein.
Ich glaube trotzdem, Bayern machen das. Ich sehe die Bayern deutlich stärker als Paris. Damit sage ich jetzt nicht, dass sie 3-0 wegfiedeln, aber ich sehe nicht, dass Bayern da ausscheidet. Ja,
durch den Vorsprung, den sie mitnehmen aus dem Hinspiel, glaube ich, weil sie müssen nicht aufmachen, sie müssen nicht, weil das ist gegen Mbappé
das ist ekelhaft,
gefährlich.
Ja. Aber stell dir mal vor, du kannst einfach mal zumachen.
Ja, dann, ich habe ja vor dem Duell gesagt, dass ich glaube, dass PSG sich durchsetzt. Jetzt würde ich 60-40 Bayern sagen.
Ich bin bei 80-20 oder so. Ich sehe die Bayern sehr deutlich dabei.
Manchester City wird das zu Hause gegen Leipzig regeln, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich glaube auch, dass sie das
noch regeln. Erinnere dich an meine Worte, Benfica musst du auf dem Zettel haben.
Ah ja, das ist dieses, gut, da bin ich, aber gegen Club Brügge, ne?
Ja, trotzdem.
Also du hast schon recht, aber doch nicht als Titelträger.
Nein, aber ich habe gesagt, die können ganz weit kommen. Und das ist dann eben Halbfinale? Oder so, das traue ich ihnen zu.
Ja gut, da hast du recht. Ich meine, die haben 2-0 in Brügge.
Ich habe ja nicht gesagt, die gewinnen die Champions
League. Die müssen Punkt. Dann, ja genau, aber ach so, da wollte ich jetzt so ein bisschen hin, weil ich sehe Real, ich sehe die Bayern.
Ich sehe City irgendwie nicht, dachte ich ja vor der Saison. Nee, irgendwie sehe ich. Nee,
ich sehe schon Manchester City, weil ich glaube, irgendwann muss das ja mal für die hinhauen.
Ja, da
hat es irgendwie auch wieder. Und ansonsten muss ich sagen, dann kann auch Pep, wenn er das wieder durch irgendein Coaching- und Aufstellungs- und Systemexperiment verhorstet in diesem Jahr, dann glaube ich, werden sie bei Manchester City auch irgendwann sagen, ja, das ist ja schön und gut, dass wir ein paar Mal englischer Meister mit ihm geworden sind.
Ah, Buschi, das glaube ich nicht.
Ja, aber Moment, aber wenn du dieses eine Ziel unbedingt erreichen willst und regelmäßig durch irgendwelche Experimente scheiterst.
Ich glaube übrigens immer noch, so geil dieser Kader ist, Ich bin wahnsinnig gespannt, was aus Manchester City. Er hat ja selber mal gesagt, ach, hier ist alles so bereitet von Ferran Soriano und Schickiberg Christein, die ja sogar noch länger da sind als er. Das geht einfach so weiter. Ich glaube das nicht. Ich glaube, da wird ein dickes Loch kommen, zumindest mal ein, zwei Jahre lang, wenn Pep irgendwann mal aufhört. Das ist mein Bauchgefühl.
Was glaubst du denn bei Chelsea gegen Dortmund?
Dortmund.
Hab ich ja auch gesagt und komischerweise habe ich seit dem Hinspiel, dass Dortmund ja gewonnen hat, ein komisches Gefühl.
Hatte
Chelsea so gute Chancen?
Ja, aber das ist übrigens, also, nee, Chelsea traue ich gerade gar nicht. Da ist so viel im Argen und Potter hat jetzt schon reagiert und den Fußball, ich sag mal, etwas stringenter und einfacher aufgestellt. Buschi, da ist so viel, nee, ich weiß es nicht. Da ist so viel im Argen. Ich traue Chelsea einfach nicht und ich traue Dortmund gerade. Okay. Deswegen bin ich da relativ entspannt.
So, dann kommt zum Ende, sonst sind wir doch wieder
ja,
so lange.
Ja, du hast recht, Napoli muss man auf der Rechnung haben. Mir geht es aber auch wie dir. Ich sehe sie immer noch nicht in dem Regal von Real und auch nicht von Bayern zum Beispiel. Milan, Tottenham sehe ich komplett offen. Da kenne ich Milan zu schlecht. Tottenham kenne ich sehr gut, aber es macht keinen Sinn, wenn man nur einen Club richtig gut kennt. Keiner von den beiden wird die Champions League gewinnen. Da lege ich mich fest. Keiner von Inter und Porto wird die Champions League gewinnen. So.
Gut, da hast du es wieder mal in deiner kalten, analytischen Art. Ach. Aber so ein Marathonteller ist schon, das ist schon heiß, ne? Ist nicht kalt. Ne?
So, und jetzt ist wir sind in der 95. Minute, Schalke gegen Dortmund. Das müssen wir noch kurz, weil das
Schalke,
natürlich.
Schalke gegen Stuttgart. Schalke gegen Dortmund ist am 11.
Was ist
März.
Denn mit mir los? Schalke gegen Stuttgart. Heute habe ich auch wieder. Ja, weißt du, heute habe ich, glaube ich, wieder, das hat mir Berti dann mit einem dicken Grinsen gesagt, ich wollte sagen, Bremen rehabilitiert sich eindrucksvoll für die zwei Niederlagen gegen die Champions-League-Teilnehmer Frankfurt und Dortmund und gewinnt gegen Bochum. Was sage ich? Rehabilitiert sich eindrucksvoll für die zwei Niederlagen gegen die Champions-League-Teilnehmer Frankfurt und Bochum. War natürlich ein absoluter
Aber sowas ist, das ist ein Versprecher. Sowas ist mir lieber als diese kalten Analysen auf Twitter.
Wir können jetzt mal, was nervt dich denn daran so sehr?
Ohne Scheiß, ich war sogar kurz davor, dich anzurufen, dass es sein lassen sollst. Weil das immer so.
Aber Buschi, aber du weißt doch, dass es, weißt du, Buschi, was ich damit nicht war? Ja, vielleicht hast du recht, weil es auf, ich überlege ja manchmal so, sogar, spar dir die Scheiße und sprichst doch, wenn dann, in dein Handy und mach's als Instagram-Story. Ich wollte damit nur ausdrücken.
Oder mach's im Podcast.
Ich wollte damit nur ausdrücken. Wahnsinn, Frankfurt spielt das eigentlich so gut. Dann lassen die einmal einen Ball zu, der in die Tiefe geht, zack, Elfmeter. Ja. Dann verlieren die zweimal den Ball, zack, zwei Tore, das
ja
eine
gut,
davon
ab. Ja,
ich wollte
ja
damit doch null sagen, guckt mal, Leute, was ich gesehen habe. Oder null.
Aber so kommt es manchmal rüber.
Guck mal, wie der Reis abgeht, ist das geil. Schalke gewinnt das erste Mal seit, ich glaube, Oktober ein Bundesligaspiel. Die haben Stuttgart
und jetzt guckt
ihr
das mal an, was denen das bedeutet und guck mal, was das für nächste Woche Bochum-Schalke bedeuten
kann.
Das ist
Wahnsinn. Wir sind jetzt einen Schalker-Sieg und Schalke ist jetzt seit 5 Spielen ungeschlagen. Wir sind einen Schalker-Sieg davon entfernt. Mal gucken, was Hoffenheim
Stuttgart macht. Wer ist der glücklichste Schalker jetzt gerade?
Der glücklichste Schalker? Ja.
Es kann nur einen geben.
Oh Gott, jetzt lass mich erst das.
Nein, konzentrier dich jetzt. Ralf Fährmann, der das Ding da so blöd kassiert hat.
Stark.
Meinst du, was der froh ist?
Da bist du gut.
Was der froh ist, dass die das sehen.
Eine brillante Analyse von dir. In sowas bist du wirklich stark.
Ja, weil ich Sport ganz lebe ohne, und du bist Witz. Der kalte.
Nein, nein! Bin ich
ey,
nicht.
Pass auf, stopp, ganz kurz.
So, ich muss das kurz sagen.
Nein! Buschi,
wir sind einen Schalker Sieg gegen Bochum entfernt. Wenn Stuttgart und Hoffenheim auch nicht gewinnen, dann hätten wir 4 Teams
Hallo,
mit 19.
Das haben wir vorhin schon längst besprochen. Ich muss aber was diese Kälte und Gefühlslosigkeit betrifft, die du manchmal vermittelst.
So, tschüss!
Nein. Ich habe einen Kinotipp.
Hä?
Ja, passt sehr gut. Und den musst du dir angucken.
Avatar Way of Water.
Zur Not lässt du einen Glastisch da hinstellen und guckst auf dem Glastisch den Film. ein Mann namens Otto mit Tom Hanks.
Ja.
Es ist mit ganz einfachen Mitteln ein so unglaublich brillanter Film, wo es
war gestern Abend im Kino, oder? Habe ich das richtig gesehen?
Ja. Ohne das jetzt zu spoilern, es geht eigentlich darum, was einschneidende Erlebnisse im Leben mit einem Menschen machen können, von scheinbar total knorrig, verbittert und verbiestert bis zu das größte Herz der Welt. Mehr möchte ich nicht sagen. Und das ist schauspielerisch.
Also die haben dein Leben verfilmt. Schauspielerisch,
das wusste ich genau, dass es kommt. Übrigens heute Morgen sagt Lisa, guten Morgen Otto.
Ah, das ist Weltklasse. Aber auf die Frauen in deinem Leben ist Verlass. Lisa und noch trockener ist ja Clara. Nein, Entschuldigung, K2, wie die dich manchmal. Jetzt denkt er wieder, er wäre witzig.
Also es ist wirklich ein brillanter Traum. Film, den möchte ich an dieser Stelle empfehlen, Buschi, das wollte ich nicht verpassen.
Guck ich mir an, wirklich, doch, danke, ich bin immer dankbar, ich gehe eh viel zu selten ins Kino. Kino ist eine geile Institution, sollte man nicht, dass das irgendwann gar nicht mehr gibt und man nur noch zu Hause auf der Couch guckt. Ich liebe Super Kino gut. als Institution.
Ein Mann namens Otto.
Ich freue mich gerade so mit Schalke.
Ja, aber das führt mir jetzt zu weit. Das könnte auf die Fährte führen, dass du doch Gefühle hast.
Ich merke, dass mir...
Ja...
Das könnte auf die, was ist das für, du bist ein unsäglicher Podcast-Kollege. Ich mag dich trotzdem.
Tschüss.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Oh, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich. Lauschangriff.